Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Rüdiger Lenz. Er ist ehemaliger Kampfsportathlet, diverse Kampfsportarten, die will ich gar nicht alle aufzählen, das kann er gleich selber tun. Und er ist Therapeut, Opfer- und Tätertherapeut. Wir haben ihn eingeladen, weil wir uns mit ihm intensiv über ein Buch unterhalten möchten, das er selber geschrieben hat. Er ist also auch Autor. Das Buch heißt Die Fratze der Gewalt. Und das ist ein Buch, was sich nicht nur mit Tätern beschäftigt, wie wir sie klassisch kennen aus dem Vollzug, sondern eben auch mit Opfern, also uns allen im Grunde genommen. Aber dieses Buch beschäftigt sich auch mit Tätern, die wir alle sind, wenn wir Dingen zusehen. Und es beschäftigt sich mit Tätern, die in hohen Ämtern sind, Politiker in diesem Fall. Es ist also ein sehr politisches Buch und von daher ist es ein Buch, das sich im Grunde an alle Menschen richtet, die mit anderen Menschen zu tun haben. Damit sind wir im Grunde alle gemeint. Herr Lenz, erstmal guten Tag.
Guten Tag.
Herr Lenz, vielleicht zwei Sätze zu Ihrer Biografie. Kampfsportathlet, verschiedene Preise gewonnen und jetzt Opfer- und Tätertherapeut. Können Sie das kurz erklären?
Ja, also ich bin 1978 habe ich angefangen mit Kampfsport, war da sehr erfolgreich, bin deutscher Meister geworden, internationaler deutscher Meister geworden, 81, war im Nationalteam mit Deutschen Taekwondo-Union drin, also für kurze Zeit nur und habe dann 1987 in Herford eine Schule aufgemacht. Und bin dann 1995 bis 1998 in den Sicherheitsdienst reingekommen. Und da habe ich eine Umwälzung meiner eigenen Techniken eigentlich selber so angefangen. Mhm. Und da fing ich halt eben an, Deeskalation zu entwickeln. An der Tür, also als Türsteher, nicht? An der Tür. Und das wurde unglaublich erfolgreich, sodass alle möglichen Feste, die es da in dieser in Lippe damals gab, ne? Dass die Veranstalter uns halt eben genommen haben, weil es gab dann keine Schlägereien mehr. Also es gab bei unseren, wenn wir da waren, mein Team, dann gab es keine Schlägereien so. Hm. Und dadurch, dass ich auch sehr viele Schüler habe, die auch Probleme haben, habe ich mit Problemen auch ab und an beschäftigt und bin dann zufällig über einen Psychologen ins Anti-Aggressivitätstraining gekommen, habe dann da Deeskalation gemacht. Und da fing das eigentlich an, ich sage immer wie so eine Pershing, dass das dann plötzlich radikal nach oben ging. Dann habe ich also innerhalb des Anti-Aggressivitätstrainings eine völlig neue Form der Deeskalation entwickelt. Und dadurch entstand dann das Nicht-Kampf-Prinzip, weil ich habe ursprünglich aus der Kampfkunst Deeskalation entwickelt habe, habe ich mir gedacht, ich brauche auch eine Philosophie, die dahinter steckt, die auch die Techniken bestimmt. Und diese Philosophie heißt die Lehre vom Überwinden des Zweikampfs. Und die Lehre vom Überwinden des Zweikampfs ist eigentlich das Herz des Nichtkampfprinzips.
Mhm. Also den Kampf vermeiden.
Den Kampf vermeiden und den Kampf, also den Kampf gar nicht annehmen. Das ist das Wesentliche, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel im Kampfsport, egal ob Sie Boxen machen, Ringen machen oder meinetwegen auch Fußball, gibt es ja auch Zweikämpfe. Der Zweikampf funktioniert wie so ein Magnet. Sobald ich in einer schnellen Folge jemanden angreife oder ich werde angegriffen, verzahnen wir uns in den Zweikampf, nicht? Durch Reflexe, durch Automatismen, die dann plötzlich losgehen und perpetuieren unsere Techniken im Zweikampf und pervertieren eigentlich Schlagtechniken. Und das, wir nennen das Kampfsport. Ne? Mhm. Also wenn die Kampfsportler jetzt zuhören, werden sie sagen, ich finde das vielleicht nicht so gut, was ich sage. Deswegen war es auch so, dass ich aus der Kampfkunst im Grunde auch rausgegangen bin. Mhm. Weil das, was ich beschreibe, ist im Grunde genommen nichts anderes als das taoistische Prinzip von Cian. Und Cian bedeutet im Grunde, wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt, bedeutet, besiege dich selbst, besiege dein Schwert, besiege deine Faust, besiege deinen Geist, der dich zum Kämpfen antreibt. Und das ist eigentlich die höchste Kunst der Kampfkunst. Sie ist eigentlich originär in allen Kampfkunstarten drin.
Also es können, aber es nicht anwenden.
Nein, die wenden es nicht an, weil zu dieser Philosophie muss man Techniken entwickeln. Und die gab es bisher überhaupt nicht. Mhm. Und die habe ich entwickelt und nenne das halt eben Deeskalationssport, weil eine neue Kampfkunstart wollte ich nicht entwickeln, weil jetzt Deeskalation als Kampfkunst, da kommt kein Mensch und möchte das dann sehen, weil in der Kampfkunst ist es auch so, dass jeder Trainer seine eigenen Kampfkunstsachen eigentlich entwickelt und dann nennt er das Wupodo oder wie auch immer. Und auf diese Welle wollte ich gar nicht mitschwimmen, weil ich auch im Grunde genommen in die Tätertherapie ja gekommen bin durch das Anti-Aggressivitätstraining und habe das dort wunderbar angewendet, vor allem mit den in den Justizvollzugsanstalten einsitzenden Insassen.
Sie sind viel in Gefängnissen.
Ja, ich bin viel in Gefängnissen jetzt dadurch und die sogenannten Knackis, die nehmen das wunderbar an, das Nichtkampfprinzip.
Bevor wir über die Deeskalation sprechen, wie Sie zu Deeskalationen gekommen sind, würde mich mal interessieren, wieso sind Sie eigentlich zum Kampfsport gekommen? Gab es da in Ihrer Jugend ein Erlebnis, wo Sie dachten, ich muss unglaublich stark sein als Junge und kämpfen können?
Ja, das Erlebnis hat ja eigentlich jeder Junge, dass er glaubt, er müsse also den Helden spielen. Ne? Na, was mich sehr beeindruckt hat, das war natürlich in den 70er Jahren Bruce Lee. Das war für mich, also, das war für mich der helle Wahnsinn, dieser Typ.
Also Sie wollten Bruce Lee sein?
Nein, ich wollte nicht Bruce Lee sein. Nein, nein, nein. Also das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Bruce Lee sein, sondern aber er hat mich sehr inspiriert, das zu lernen, was er konnte. Ne? Das kann ich natürlich nicht. Aber das hat mich sehr inspiriert. Ich wusste natürlich von Anfang an, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und das war ja ein Jeet Kune Do. Also Jeet Kune Do kann man ja nicht überall lernen. Ne? Das war ja nur in Amerika. Also ich wäre natürlich sofort sein Schüler geworden, ohne Wenn und Aber. Aber das gab es ja nicht. Nein. Aber der hat mich sehr fasziniert. Auch die Philosophie, die dahinter steckt. Also nicht nur der Schauspieler, nicht? Sondern auch der Mensch.
Es geht ja da um, bei dieser Art von Kampfsport geht es ja auch um Selbstverteidigung. Da schicken ja viele Menschen, viele Eltern ihre Kinder in Selbstverteidigungskurse, damit die sich gegen die gewalttätige Gesellschaft und auf dem Schulhof zum Beispiel wehren können. Wo ist denn der Unterschied zwischen Selbstverteidigung und Deeskalation?
Der Unterschied liegt eigentlich schon in dem Begriff. Deeskalation bedeutet, wenn wir jetzt, was die wenigsten tun, in den Duden schauen und mal nachgucken, was das heißt, dann heißt D immer von irgendetwas weg. Also D bedeutet von der Gewalt weg. Also das heißt, ich muss etwas machen, was von der Gewalt, die gerade auf mich zukommt, wegkommt. Und das ist nicht der Zweikampf.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass ich in den Zweikampf gehe und leichte Techniken mache, die ich dann als Selbstverteidigungsexperte, wo ich dann sage, das ist jetzt Deeskalation, wir machen jetzt nur die Grundtechniken, packen wir da rein und dann glaubt jeder Pädagoge, das sei Deeskalation. Das ist es aber nicht. Deeskalation bedeutet immer, dass ich den Zweikampf niemals zulasse. Das ist eigentlich das, was die Bedeutung von Deeskalation ist.
Also die Vermeidung von Kampf.
Die Vermeidung von Kampf und die Vermeidung, dass ich selber als Deeskalierer Gewalt weiter übertrage, um den Gewalttäter stilllegen zu lassen oder so. Weil das ist ja nichts anderes als Selbstverteidigung. Das machen ja Selbstverteidigungsexperten auch.
Das heißt, Sie entziehen quasi dem Gewalttäter das Milieu, um Kampf stattfinden zu lassen.
Ja, genau. Und berücksichtigt dabei beide Seiten. Also der Deeskalierer wie auch der Täter muss berücksichtigt werden im Aufkommen von Gewalt.
Ihr Buch heißt Die Fratze der Gewalt. Fratze ist auch schon ein sehr aggressives Wort. Wir werden uns gleich mit Aggressivität beschäftigen. Aber was ist denn eigentlich Gewalt?
Das ist ein kompliziertes und sehr komplexes Thema. Gewalt, da muss ich anfangen mit Aggressivität, was Aggressivität eigentlich ist. Aggressivität ist im Grunde genommen nichts anderes als der Impuls zu Wachstum, der Impuls, die Motivation anzuheizen. Das Feuer der Motivation, egal welche Motivation ich zu irgendetwas habe, ist immer Aggressivität.
Ein Wort aus dem Griechischen.
Ein Wort aus dem Griechischen, aggredere, und das aus dem Lateinischen. So, ne? Und das bedeutet halt eben, etwas zu überwinden, an eine Aufgabe heranzugehen,
ja, nicht?
Und sie zu überwinden. Das bedeutet im Grunde genommen Aggressivität. Jetzt kann man natürlich sagen, durch die 2000 Jahre, die dieses Wort jetzt seit den Römern auch gebraucht wurde, also seit den lateinischen Ländern gebraucht wurde, hat sich das ja verändert, nicht? Und heute sagen wir, Aggressivität ist Gewalt. Und das stimmt überhaupt nicht. Aggressivität ist ein Motor für Motivation.
Ist das ein Evolutionsmotor?
Ja, natürlich. Ja, na klar ist das ein Evolutionsmotor. Jedes Pantoffeltierchen ist aggressiv. Es geht nach vorne, es geht nach hinten, es eckt an, weiß, aha, da kann ich nicht weitergehen, dann gehe ich wieder zurück und so weiter. Jedes Lebewesen, die Grundmotivation jeder Libido, jeder Lebenspotenz, der Lebensenergie ist im Grunde genommen nichts anderes als die Fackel von Aggressivität.
Jetzt, aber das ist eine positive Aggressivität. Das ist,
ja, muss man dann so beschreiben, nicht? Mit positiver Aggressivität, ja. Es gibt ja auch die zerstörerische.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist Aggressivität per se nichts Schlechtes?
Nein, per se ist sie nicht Schlechtes. Sie kann aber zu etwas Schlechtem werden. Wenn die motivationalen Konzepte des eigenen Lebens, nicht? Wie ich das Leben gestalte, wenn ich die in eine bestimmte Richtung dränge, wo die Motivation dann, sagen wir mal, die falschen Ressourcen sich versucht anzueignen. Also die motivationalen Konzepte, Aggressivität und motivationale Konzepte kann man nur in Verbindung von Ressourcen betrachten. Also der Mensch und jedes Lebewesen versucht in seiner Umwelt Ressourcen zu bekommen, um sein Leben zu sichern, um seine Lebensqualität zu erhöhen zum Beispiel auch. Nicht? Und dafür braucht es dann die Aggressivität.
Was sind das für Ressourcen? Also nicht nur die üblichen, also Strom, Wasser, Gas, sondern Kontakte, das gehört alles dazu.
Das gehört bei uns Menschen dazu. Also erst einmal ist es natürlich das ganz normale Essen, nicht? Jeder muss essen und trinken. Dann gehören bei uns Menschen die sozialen Kontakte dazu, die ja unglaublich vielfältig sind, die sich durch die Kultur widerspiegeln. Jetzt viele brauchen ein Auto und so weiter.
Ja, das gehört alles dazu.
Das gehört alles dazu.
Wie kommt dann, wenn wir anfangen, Gewalt auszuüben durch negative Aggressivität, wie kommt dann oder kommt damit das Böse in die Welt, was immer das Böse ist? Sie haben sich in Ihrem Buch ja intensiv mit dem Bösen beschäftigt.
Das Böse kommt nicht so in die Welt, sondern es entfaltet sich auf diese Weise in die Welt. Mhm. Das ist quasi der Mantel des Bösen, kann man so sagen. Der Mantel des Bösen ist, ist im Grunde genommen nichts anderes als das sich Aneignen von Ressourcen, zu denen ich aber in Wirklichkeit gar keinen Entwicklungsstand habe, ihn mir tatsächlich anzueignen. Also ein einfaches Beispiel ist, ich bin jetzt zum Beispiel irgendwie beruflich Halbtagskraft und habe jetzt, sagen wir mal nur so als Beispiel, 600 Euro, aber ich möchte gerne was Höheres haben. Jetzt habe ich einen Kumpel, der knackt gerne Automaten oder irgendwie sowas und ich mache dann damit, weil ich weitere Ressourcen haben will. Ne? So ungefähr. Das kann man sagen, das ist dann ungefähr der Anfang von negativer Aggressivität. Oder im Schulhof bei Kindern halt, ne, die dann ein Handy abzocken, weil die wollen unbedingt dieses Handy haben. Nicht?
Wie kommt denn das Böse in die Welt? Also ein Mensch kommt nicht böse auf die Welt, oder doch? Nein, wird er böse von außen gemacht? Wie entsteht das?
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es der Welt zugewandt. Mhm. Ein Baby, das erste Mal die Augen aufmacht und man guckt und es kann einen sehen, es lacht sofort. Mhm. Das heißt, es ist total positiv auf die Welt getrimmt und hat überhaupt nichts Negatives. Also ich habe noch nie gehört, dass Hebammen erzählen, Kinder kommen auf die Welt und schlagen die Hebamme zusammen. Das gibt es nicht. Also der Mensch ist, jedes Lebewesen kommt grundsätzlich positiv auf die Welt und als lieber und guter Mensch. Das, mhm, als liebes und gutes Wesen, ja, sage ich mal so, ne?
Wenn man sich heute umschaut, dann stellt man fest, dass mit Liebe und Gut, das ist relativ schmal geworden, diese Ressource, also auf deutschen Schulhöfen, mhm, auf Straßen. Ich weiß nicht, ob die Gewalt tatsächlich mehr wird. Ich glaube, sie wird in sich aggressiver. Man schlägt dann härter zu. Ja. Sind wir eine gewalttätige Gesellschaft?
Ja, das sind wir. Wir sind eine gewalttätige Gesellschaft, weil all das, was über uns gebaut ist, ist ja Kultur, ist ja soziale Gesellschaft. Und an diese soziale Gesellschaft, die Kultur, betrachtet unser Gehirn als Ressourcenpool. Das ist quasi der Ressourcenpool. Und an diesen Ressourcenpool passt sich der Mensch natürlich an. Mhm. Er passt sich an, dass er arbeiten muss, dass er zur Schule gehen muss. Das nennt er dann Bildung, arbeiten gehen, nennt er sein Einkommen bekommen und so weiter. Nicht? Und daran passen sich die Menschen halt an. Und wer da gar keine Zugänge hat oder wer dort auch nicht die richtige Bildung hat, um das hinzukriegen, der wird seine Ressourcen auf andere Art und Weise bekommen wollen.
Mhm. Das heißt, der wird gewalttätig, um eigene Erfolge zu erleben, also sich ein eigenes Umfeld zu schaffen, wo er erfolgreich sein kann?
Ja, und genau so ist es. Und dieses Umfeld ist ein intrinsisches Prinzip, also ein innewohnendes Prinzip unserer Kulturwelt, unserer westlichen Kulturwelt. Mhm. Und das geht dann, das kann man hochbrechen, meinetwegen auf den Zins, so, nicht? Das ewige Schuld, also das Finanzsystem in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Schuldsystem. Ja. Das heißt, wenn ich auf die Welt komme, schulde ich ja schon etwas. Also jeder Bundesbürger schuldet ja diesem Staat, nicht? Durch das, wie er verschuldet ist, ich glaube 25.000 oder 32.000 Euro. Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine riesengroße Summe. Also das ist eigentlich schon unsere Schuld, die wir mit auf die Welt bringen. Nicht? Mhm. Und dieser Druck, der dadurch in der Gesellschaft schon permanent vorhanden ist, ja, den wir gar nicht mehr spüren, weil wir uns dann angepasst, ne? Ja. Den merkt aber jeder kleine Junge oder jedes kleine Mädchen von Anfang an, weil wir diesen Druck diesen Kindern ja auch weitergeben, nicht? Und mhm, möchte es dann gerecht werden.
Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, kommen wir in eine Welt, die wird schon beherrscht, diese Herrschaft wird von außen an uns herangetragen und wenn wir feststellen, dass wir da irgendwie auf der Strecke bleiben, versuchen wir unseren eigenen Herrschaftsraum aufzubauen. Ja. Ja. Also auf Schulhöfen oder später dann eben, im kriminellen Milieu, aber eben auch in der Politik. Ja. Letztendlich ist es doch dann so, dass das, was wir auf Schulhöfen erleben, was wir im Straßenkriminalität erleben, dass das eine kleine Form ist von einer Herrschaft, die von oben kommt, wo wir das nur spiegeln.
Mhm. Deswegen schreibe zum Beispiel in meinem Buch, dass Gewalt ein fraktales System ist. Mhm. Und das ist so. Aber das ist jetzt nicht naturbedingt ein fraktales System, sondern kulturbedingt ein fraktales System. Also die Natur hat Gewalt nicht als ein fraktales System entstehen lassen. Das machen wir Menschen. Der Kampf ist eigentlich der Mittelpunkt. Deswegen das Nicht-Kampf-Prinzip. Der Kampf ist der Mittelpunkt eigentlich von all diesen ganzen Sachen. Nicht? Dieses Umfeld zu schaffen, um dem einen etwas zu nehmen, was ich dann bekommen möchte.
Das heißt, die Gesellschaft will Gewinner produzieren. Wir gucken alles durch die Brille an.
Genau. Wenn 10 Gewinner irgendwo da sind, gibt es 20.000 Verlierer. Mhm. Und diese Verlierer wird sich nicht gekümmert. Da wird gesagt, hey, was, du bist arbeitslos, du musst aber mal was schaffen. Ne? Mhm. Und das ist ja völliger Blödsinn. Mhm. Nicht?
In Ihrem Buch habe ich den Satz gelesen, wenn du in einem Zweikampf bist und wirst Erster, dann bist du alles und der Zweite ist nichts.
Ja,
ist das ein sehr hartes Auswahlprinzip?
Ja, das ist ein sehr hartes Auswahlprinzip.
Und das führt zu einer aggressiven Gesellschaft? Und
das aggressiv führt zu sind? Einer kampfbetonten Gesellschaft, noch nicht zu einer aggressiven. Mhm. Das führt zu einer kampfbetonten Gesellschaft, die aber dann natürlich Aggressivität pervertiert, sobald Ressourcenknappheit vorhanden ist. Mhm. Ressourcen haben immer damit, also in unserer menschlichen Kultur, haben Ressourcen immer damit zu tun, dass der Mensch seine Ressourcen optimieren sollte. Also ganz einfaches Beispiel, das ich jetzt ganz platt bringe, ist Ingenieurswesen.
Ja.
Ingenieure, die irgendwas entwickeln, geben dann irgendwelche Patente, nicht? Und die haben dann, was weiß ich, Mercedes-Benz und die haben dann irgendwie eine neue Innovation in ihren Autos und entwickeln das dann. Das ist im Grunde genommen das, was Ressourcen sind. Ressourcen kann ich nur schaffen, also eine neue Ressource, die kann ich nur schaffen aus den Ressourcen, die ich selber gemacht habe. Mhm. Und wenn diese Knappheit vorhanden ist, dann wird die Ellbogengesellschaft größer. Mhm. Dann wird die negative Aggressivität auch ein Modell, mich selbst so zu optimieren, dass ich negative Aggressivität für gut heiße. Mhm.
Knappheit ist ja auch ein Herrschaftsinstrument. Wir wissen das aus der Ökonomie. Es ist ja nicht so, dass es nicht genug Lebensmittel zum Beispiel gäbe, sondern es ist so, dass diejenigen, die sie haben wollen, das Geld nicht haben, um diese Lebensmittel zu kaufen. Ja. Die lassen wir lieber in irgendwelchen Silos liegen oder machen die Butterberge oder zerstören Tomaten, als dass wir sie ausfliegen. Wie werden wir denn auf dieses System, was ja auf Gewinner produziert und auf Verlierer produziert, gedrillt ist? Wie werden wir da gedrillt? Geschieht das in der Schule schon?
Das geschieht schon im Kindergarten. Mhm. Im Kindergarten, also da bin ich jetzt voll in meinem Thema. Gute Frage. Wenn Sie in den Kindergarten mal reinschauen und gucken, was die Kinder dort machen, dann sind das kampfbetonte Spiele, die sie spielen. Es sind Spiele, wo es Gewinner gibt. Das sind immer kampfbetonte Spiele. Hehe, ich knock dich aus. Hehe, ich bin der Bessere. Hehe. Und dann, wenn die Kinder dann bei uns zu Hause sind, fangen die an mit diesen Spielen, wenn die Geschwister haben. Ne? Ja. Dann fangen die an, nee, das ist mein Glas. Nein, das ist mein Glas. Mein Papa hat mir aber mehr Pudding gegeben. Nein, Mama hat mir weniger gegeben. Oh, böse Mama. Und dann fängt, das ist kampfbetonte Spiel, das eigentlich in die Köpfe dieser Kinder reingetrieben wird, jetzt nicht durch die Kinder, Gärten. Ja. Das will ich ja nicht sagen. Nicht? Diese Spiele, die man in Kindergärten spielt, spielen Erwachsene ja mit anderen Spielen auch. Ja.
Wer das größere Auto hat.
Ja, wer hat das größere Auto? Also in Wirklichkeit geht es da ja nur um Phallus-Symbole. Ja. Ne? Wer hat den längsten? So, ja. Das ist ja das, worum es ja im Militär auch geht. Ne? So dieses kampfbetonte. Ne?
Kampfbetonte Spiele, das beginnt im Kindergarten, in der Schule geht das weiter. In Ihrem Buch lese ich, was nicht auf dem Lehrplan steht, ist auch keine Bildung. Das heißt, wir werden in der Schule quasi darauf gedrillt, dass das, was von vorne kommt, vom Frontalunterricht kommt, dass wir das auswendig zu lernen haben, auch wenn wir keinen Bezug dazu herstellen können zur Außenwelt. Aber wenn wir das gut auswendig lernen können, dann haben wir gewonnen. Und wer da nicht mithält, wer also eigentlich intelligent handelt, wenn er nachfragt, der erfährt Frust.
Der erfährt großen Frust. Also das Gewinnersystem ist eine 1 zu schreiben oder eine 2 zu schreiben. Das Gewinnersystem ist ja auch, wenn Papi oder Mami, wenn die fragen, was hast du in der Arbeit geschrieben, dann sagt das Kind ja eine 3 oder eine 2 oder eine 4 oder eine 1, was weiß ich nicht. Aber die Eltern fragen ja gar nicht, was macht ihr eigentlich in der Schule? So, ne? Also das Gewinnerprinzip in der Schule wird von der Tafel her reingedrückt in die Köpfe der Kinder. Die müssen irgendeine Arbeit schreiben von dem Zeugs, was sie da gerade gelernt haben und müssen sich dadurch bewähren. Nicht? Und das kotzt die meisten Schüler, also ich sage jetzt extra das Wort ankotzen, ne? Das kotzt die Schüler dermaßen an, weil sie in einem Selektionsprinzip plötzlich drinne sind, dass sich überhaupt nicht darum kümmert, welche Ressourcen und Potenziale in diesem einzelnen Kind eigentlich drinne steckt.
Ja.
Dass die Kinder wissen meistens ganz genau, ich kann eigentlich das ganz gut, ich kann dieses ganz gut, ich kann jenes ganz gut,
das aber danach werde ich
gar nicht abgefragt.
Ja.
Ne? Darin hätte ich eine 1, darin hätte ich eine 2, darin könnte ich sogar ganz viel machen, ne?
Ja.
Aber das interessiert die Schule nicht.
Mhm. Jetzt könnte ich aber sagen, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, es gibt auch Dinge, die man lernen muss, tut mir leid, Kind.
Ja, also es gibt Dinge, die man lernen muss, die gibt es wirklich, aber das ist minimal, das sind kleine Dinge, nicht? Das sind Probleme, die man irgendwie im Leben hat, aber nicht Probleme, die man in der Schule haben sollte. Schule sollte sich darum kümmern, dass die Schule ein Ort ist, wo Jugendliche gerne hingehen. Es gibt zum Beispiel Schulen, die gibt es wirklich, wo Kinder heulen, wenn es Ferien gibt.
Mhm.
Die wollen zur Schule, weil es da so toll ist. Das Gefühl an den eigenen Ressourcen, die ich selber habe, teilzuhaben und die zu entwickeln, ist eins der glücklichsten Gefühle, das man überhaupt entwickeln kann. Da werden ganz viele Stoffe im Gehirn, auch Opiate werden im Gehirn ausgeschüttet. Nicht? Nervennetze werden sofort angedockt.
Also die Freude, etwas zu können.
Die Freude, etwas zu können, die Freude, etwas zu schaffen, was ich aus mir selbst heraus gemacht habe, das ist eines der größten Befriedigungen, die der Mensch erreichen kann.
Wenn man sich das Schulsystem anguckt, es gibt auch in Berlin inzwischen Schulen, wenn man dort eingeschult werden möchte, da werden die Kinder schon also vor der ersten Klasse auf einen IQ-Test praktisch schon, da wird ein IQ-Test durchgeführt und wer da drunter läuft, der darf da gar nicht drauf. Macht Schule heute, sag ich mal, Unlust auf echte Bildung?
Ja. Also man kann jetzt nicht alles pauschalisieren. Man kann nicht sagen, es gibt ja Leuchttürme, die gibt es ja wirklich. Es gibt auch tolle Lehrer, die gibt es auch wirklich. Aber ich sehe das Ganze vom Kopf her, also von den Ministerien her. Die müssten ja was verändern. Also Schule ist ein Ort, der wird von vielen Schülern, das habe ich sehr oft gehört, Bildungs-KZ genannt. So, und mehr braucht man dazu nicht sagen. Also auch der Zustand der Schulen. Wenn ich mir die Schulen angucke, das ist einfach katastrophal. Katastrophal.
Das heißt, dort werden wir, ja, der Nachkommen, unsere Gesellschaft wird dort quasi gedrillt und das macht die Kids letztendlich aggressiv. Also es bereitet sie auf dieses Gewinnerprinzip in dieser Gesellschaft vor.
Ja, es bereitet sie vollständig darauf vor. Es optimiert sie sogar dazu.
Dann ist das Ziel der Schule, Kinder angriffslustig zu machen?
Ja. Also das ist nicht das Ziel der Schule. Also Pädagogen würden natürlich jetzt sagen, das ist ja völliger Blödsinn. Aber das kann ja auch von höher gesteuert sein, sodass die das gar nicht unbedingt wahrnehmen müssen. Ne? Also es kann durchaus sein, dass Schule tatsächlich ein Ort ist, wo Kinder bestimmte Dinge lernen sollen, die gar nicht im Lehrplan stehen, die auch ein Lehrer gar nicht weiß, aber die sie dort lernen. Also das scheint ja tatsächlich wahr zu sein. Erheblich aggressivere Kinder zu produzieren, das scheint eins der Dinge zu sein, die dort Agenda sind. Ja.
Aber es gibt ja, wenn man mal so ein bisschen auch durch die Fachmagazine blättert, da gibt es ja auch schon neue Ideen, wie man Kinder noch fitter machen kann, als sie eh schon sind. Ich sage jetzt mal Mind-Doping, da gibt es ja ein riesen Geschäftsareal von der Pharmaindustrie, wie ich auch per Pille dafür sorgen kann, dass mein Kind die besten Noten schreibt. Ist das der Trend, wohin es geht?
Das wird mit Sicherheit ein Trend werden, wohin es geht. Also die Pharmaindustrie wird dafür sorgen, Papa und Mama klarzumachen, dein Kind muss jetzt so optimiert werden, dass es eine Pille schluckt etc. Nicht? Wir haben ja durch die Pharmaindustrie den Glauben, dass eine Pille geschluckt wird und wegen der Krankheit weg. Und die meisten Menschen glauben, gib mir was und dann wird das schon weggehen. Nicht? Und so ist das mit den Sachen natürlich auch. Also der Trend von Mind-Doping, der ist in den USA ja schon voll im Gang.
Ja.
Und was dort Jugendliche und auch Studenten an Arbeiten mit Mind-Doping schreiben, das kann man mit dem, was auf dem europäischen Markt stattfindet, nicht mehr so richtig vergleichen. Das heißt, es hat auch schon ein Konkurrenzdruck angefangen, Mind-Doping zu etablieren in die Schulsysteme, in die Wirtschaftssysteme hinein. Ne? Und es gibt ja unglaublich viele Manager. Ja, es gibt, das ist bekannt. Es gibt unglaublich viele Manager, die das Ritalin ihrer Kinder schlucken,
ja,
damit sie im Management höher kommen. Nicht? Also der Glaube, dass ich bis zum letzten Gedanken- und Blutstropfen etwas leisten muss, ja, dass ich anerkannt werde und was mache, also der hat sich ganz stark verbreitet. Ne?
Ist Leistung eine Ware, die vor Glück geht?
Leistung ist eine Ware, die vor Glück geht, ja, das ist so, ja. Du sollst in dieser Gesellschaft leisten, du sollst aber deine Klappe halten, zu fragen, was muss ich eigentlich leisten? Also darüber darf natürlich nichts gesagt werden. Leistung lohnt sich wieder nicht. Leistung lohnt sich überhaupt nicht. Leistung, also in gewissen Bereichen lohnt sich Leistung. Und gewisse Menschen haben Glück und wenn die ein bisschen was leisten, dann gehen die ab wie eine Pershing und plötzlich verdienen die ja viel Geld. Nicht? Und das ist ja das, was mit dem Leistungsprinzip gemeint ist. Leiste viel und du verdienst viel Geld. Und das ist eine völlig falsche Vorgehensweise und eine Pervertierung von dem, was Leistung eigentlich sein sollte.
Also Leistung muss keinen Spaß machen, dafür kriege ich eben Schmerzensgeld. Wenn es viel ist, dann leiste ich viel.
Genau, gut gesagt. Genau so ist es.
Sie schreiben in Ihrem Buch Die Fratze der Gewalt ja ganz stark über den ich-gestärkten Mensch. Was ist denn das, der ich-gestärkte Mensch? Das klingt sehr esoterisch.
Ja, klingt sehr esoterisch. Also in der Pädagogik und in der Psychologie ist der Begriff der Ich-Stärke ein sehr bekannter Begriff. Also ein ich-gestärkter Mensch ist ein Mensch, der seine Persönlichkeit selbst formt aus den Dingen heraus, die er nicht nur gerne machen möchte, sondern aus den Dingen heraus, die er als innere Ressource in sich selbst kennt und die Bereitschaft hat, sie zu entwickeln. Dazu gehören aber auch die Dinge, die ich vielleicht nicht so gut kann, an denen auch ein bisschen herumschrauben. Das ist eigentlich das, was Ich-Stärke bedeutet, jetzt ganz, ganz einfach gesagt. Dazu gehört aber eine Dreiteilung, die man beginnen muss. Ein ich-gestärkter Mensch, so wie ich ihn verstehe, ist nur dann auch wirklich ein ich-gestärkter Mensch, wenn er auch seinen Körper kennt. Und zwar in all den Facetten, die er hat. Das bedeutet natürlich, dass er sich einer sportlichen Betätigung oder einer Bewegungsdynamik opfern muss, wozu ja viele nicht bereit sind. Das Zweite ist, dass der Mensch seine inneren Ressourcen und seine komplexen Fähigkeiten in einer Art Selbsttraining und Selbstcoaching kennenlernen muss und aufbereiten muss. Das Dritte ist, und das wird oft in solchen Diskussionen völlig vernachlässigt, das ist die Ernährung. Mhm. Die Ernährung spielt eine ebenso wichtige Rolle wie Bewegung.
Ja.
Und schüttet genauso viele positive Elemente im Körper aus wie Bewegung, also Dopamine, Serotonine und so weiter.
Der Mensch ist ein komplexes Wesen, aber ich glaube, man kann heute sagen, er ist alles, was wir hier sehen, die ganzen Extremitäten, sind letztendlich Ausläufer des Gehirns. Trotzdem muss er diese Extremitäten, er muss sie benutzen, er muss sich bewegen. Es reicht nicht nur, irgendwo still zu sitzen und zu denken. Da gab es ja interessante Versuche in Japan, wie man Kids, die überhaupt keine Lust auf Mathematik hatten, wie man die dazu bringen kann, dreidimensionales Denken zu erlernen durch Klettern. Sport und Mathematik, ist das eine neue Art der Kombination? Weil es gibt ja Schulen, da soll der Sport abgeschafft werden.
Also das ist eigentlich etwas, das in den 70er Jahren durch Holmer von Dietfurt bekannt gemacht wurde, als er sein Buch geschrieben hat über das Gehirn. Da hat er festgestellt, dass dreidimensionales Umgehen mit dem eigenen Körper dreidimensionale Fähigkeiten nach vorne bringt. Also jemand, der sich körperlich gut betätigt, hat auch mehr Talente in Mathematik. Das ist nachgewiesen, das hat man wirklich.
Ja.
Weil der Umgang mit dem eigenen Körper im dreidimensionalen Raum perfektioniert wird durch die Tätigkeit, die ich da gerade mache im Sport. Und dadurch werde ich automatisch viel begabter, was Mathematik angeht.
Ihr Buch ist ja auch ein Ansatz, darüber nachzudenken, wie wir uns verhalten. Es ist ja ein Buch letztendlich über Verhaltensforschung oder über merkwürdiges Verhalten da auf diesem Forschungsgebiet. Können Sie uns erklären aus Ihrer Sicht, was ist denn eigentlich das Gehirn? Ist es das, für das, was wir es halten, etwas, wo man viel reinpacken kann, was viel auswendig lernt? Was ist das Gehirn?
Das Gehirn, da kann man nicht viel reinpacken und nicht viel auswendig lernen. Also das Gehirn ist ungefähr so komplex wie die Milchstraße. Also es ist unglaublich komplex. Es hat mehr Verbindungen, zum Beispiel es gibt mehr Verbindungsmöglichkeiten im Gehirn, als es Atome im Universum gibt.
Also, es ist ein Verknüpfungsorgan.
Es ist ein von oben bis unten Verknüpfungsorgan. Das beginnt schon bei der Befruchtung, also bei der Bildung der Gameten zu einer Zygote. Also Samenzelle, Eizelle finden sich zusammen und das nennt man eine Zygote. Und aus dieser Zygote im Mutterleib wird dann ein Embryo entwickelt. Und da werden schon Nervennetze freigelegt und an das Milieu, das es gerade erlebt, angedockt und angepasst. Und erst dadurch entwickelt sich dieses Baby weiter. Das ist etwas so Spektakuläres, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist wie so ein Wunder hinter einem Wunder. Das bedeutet, dass das Milieu der Gebärmutter im Grunde genommen den Menschen bildet, so anpasst an dieses Milieu innerhalb der Gebärmutter. Und wenn da schon viele Dinge schief laufen, dann laufen auch später viele Dinge schief.
Aber das bedeutet ganz konkret, dass wenn der Mensch, bevor der Mensch auf die Welt kommt, also bevor das Bewusstsein sich bildet, reagiert er von außen oder das Äußere lässt ihn entstehen. Es gibt ja eine Wechselwirkung. Kann man sagen, was zuerst ist?
Es bedingt einander. Was zuerst war, weiß ich. Das kann man nicht sagen. Also muss man Quantenphysiker fragen.
Ja.
Also die werden das vielleicht auch nicht wissen. Aber also es ist Huhn oder Ei, ne?
Ja.
Henne oder Ei, was war zuerst da? Also das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, dass es sich letztlich, also je tiefer man in die Dinge reingeht, je tiefer man versucht, die Dinge zu verstehen, jetzt egal, ob das Bildung ist oder ob das Quantenphysik ist, ob das Neurobiologie ist, ob das normale Biologie ist, was auch immer, es wird irgendwann fängt es an, spirituell zu werden. Also ich glaube, dass die Gründe alle spirituell zu erklären sind.
Also Heisenberg, das Teil und das Ganze.
Ja, Heisenberg mit seiner ganzen Philosophie, die er hatte, ja.
Das Gehirn, schreiben Sie, ist ein Organ, das liebt Probleme. Da kann es nämlich sich abarbeiten und die lösen. Aber wenn wir unser heutiges System uns anschauen, da gibt es zwar jede Menge Probleme, aber der Lösungsansatz, der wird ja vorgegeben. Also das heißt, man soll ja keine eigenen Lösungen finden, sondern hier ist eine Lösung, lerne die auswendig, bringe die auf Abfrage. Das ist nicht das, was das Gehirn erfreut.
Nein, das erfreut das Gehirn nicht. Da wird auch wenig ausgeschüttet, dass das Gehirn in einen Wachstumsschub kommt, ne? Also das ist etwas zu lernen, was ich sowieso in Büchern nachlesen kann, das ist für einen Mensch kein Lernen, das ist für kein Lebewesen Lernen. Lernen bedingt immer die äußere Umgebung dazu, von der ich animiert werde, etwas zu tun, etwas zu erreichen, etwas zu können. Das ist eigentlich Lernen. Lernen hat nichts damit zu tun, dass ich, sagen wir einfach mal, 5 Heine-Gedichte lerne, also auswendig lerne, also das nennt man ja auswendig lernen, und die dann vorzüglich vortragen kann. Also das hat mit Lernen wenig zu tun. Das hat mit Abspeichern viel zu tun. Da speichere ich etwas in mein meine Gedächtnisspuren ab. Ja. Aber dieses Gedächtnis, also der Hippocampus im Gehirn, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil des gesamten Gehirns. Also das Gehirn ist von oben bis unten ein sensationelles Verknüpfungsorgan. Das in bestimmten Situationen, wenn ich auch emotional an der Sache beteiligt bin, Sachen in meinem Gehirn verknüpft, also neuronale Netzwerke in meinem Gehirn verknüpft, die dann zu richtigen Gedächtnisspuren wären, eingelagert werden in den Teil des Gehirns, der zu meiner Persönlichkeit wird.
Bestimmt denn das Gehirn über mich, was aus mir wird, oder bestimme ich, was aus meinem Gehirn wird?
Das ist beiderseitig bedingt. Also das Gehirn bestimmt zuallererst einmal, also das Gehirn zum Beispiel, das ist auch eine sensationelle Entdeckung, finde ich. Wenn ein Embryo entsteht, entsteht ja auch gleichfalls das Gehirn. Und das Interessante, was Hirnforscher herausgefunden haben, ist, dass das Gehirn gar nicht weiß, in was für einem Körper es steckt, sondern das Gehirn muss es rausfinden. Es ist dafür zwar schon also genetisch angepasst, dass es jetzt da drin ist, aber es muss die Finger erst bewegen, damit die Nerven sich bei dem Embryo in die Finger hineinbilden. Nicht? Das muss alles erst entstehen. Das Gehirn macht es nicht von Anfang an und fertig ist alles. Nein, das Baby muss sich im Mutterleib ja auch bewegen. Es muss viele Sachen machen, die das Gehirn schon fördert im Embryo.
Wie unterscheidet sich denn das Gehirn von Gewalttätern, von, sag ich mal, normalen Menschen, was immer das jetzt sind?
Gewalttäter nutzen ihre oberen Areale im Gehirn überhaupt nicht. Die sogenannte Großhirnrinde, also der orbitofrontale Kortex, wie auch die Großhirnrinde, das wird ganz wenig genutzt bei denen. Bei denen werden Dinge genutzt, im Grunde genommen seit Jahrmillionen ja auch Teil unseres Gehirns ist, die sich auch viel besser durchgesetzt haben, also Stammhirn und Zwischenhirn.
Zwischenhirn. Also man kann sagen, der Keller des Gehirns wird benutzt.
Keller und Untergeschoss sozusagen, also die beiden, Untergeschoss und Keller. Das beides wird genutzt von denen. Ne?
Wann geschieht das in einem Gewalttäter, dass das Gehirn sich entscheidet, diese Areale zu nutzen?
Das geschieht, also es gibt keine validen Studien dazu. Meiner Meinung nach den Erfahrungen, die ich gehabt habe, geschieht das durch posttraumatische Stresserfahrungen in der Kindheit, wo Traumata so stark in die Nervenwelt des Gehirns einwirken, dass nur noch die überlebenswichtigen Areale genutzt werden.
Als Tätertherapeut versuchen Sie ja, die anderen Teile, die es ja auch noch gibt, wieder zu aktivieren. Muss man sich das vorstellen wie eine Fremdsprache, die man mit 60 lernt, dass man das vielleicht noch so ein bisschen kann, aber nie wirklich mehr lernen kann?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, also meine Erfahrung ist eher, wenn die Begeisterung bei den Tätern dabei ist, und das ist häufig so, wenn die Begeisterung dabei ist, dann aktivieren die eigentlich ziemlich schnell ihr Großhirn. Weil das ist nämlich in Wirklichkeit ja sowieso vernetzt mit ihnen. Sie haben es nur nicht genutzt, es ist brach, aber es ist da. Wie ein Motor, der zwar 5 Jahre in der Garage stand, aber ich drehe den Schlüssel 2-mal um, dann geht er wieder an. Dann muss ich ein paar Mal fahren und dann läuft der Wagen auch wieder. Muss ich wieder nachölen, ja gut, dann weiß ich auch, die Schraube muss ich nachziehen, hat er lange gestanden und so. Also ungefähr so kann man sich das vorstellen. Nein, also das ist, die können das auch. Also ich glaube sogar, dass in vielen Gewalttätern ein unglaubliches Potenzial steckt. Nicht in allen, aber in sehr vielen.
Ein Gewalttäter kann ja in unserer jetzigen Gesellschaft und mit der Struktur, die da aufgebaut ist, gibt es ja ganze Sozialsysteme, sehr lange Gewalttäter bleiben, bis die Justiz sagt, jetzt müssen wir was machen. Sie wünschen sich eine andere Art, wie wir mit Gewalttätern umgehen, aber Sie wollen auch nicht mehr Gefängnisse. Was wollen Sie denn?
Also ich möchte, dass Gewalttäter vor allem mit Sozialpädagogen und ausgebildeten Psychologen zu tun haben.
Wie ist das jetzt?
Zurzeit ist es so, dass auf ungefähr 300 Täter ein Psychologe kommt. Also der kann auch nicht viel bewirken. Es ist zurzeit so, dass die Hierarchie des Gefängnisses bestimmt, wie mit den Insassen umgegangen wird. Und diese Hierarchie ist vor allem die Struktur des Beamtenwesens innerhalb dieses Gefängnisses.
Das heißt, dort werden Gefangene quasi entgelagert und verwaltet, aber man hilft ihnen nicht. Also sie kommen mindestens so raus, wie sie reingekommen sind?
Sie kommen meistens schlimmer raus, als sie reingekommen sind. Also es gibt viel, was im Knast gemacht wird. Es gibt viele Sozialpädagogen und Sozialtrainings, die dort ablaufen, die auch viele Täter besuchen. Das Problem ist nur, dass man das alte pädagogische System versucht, auf die aufzustülpen. Und dieses alte pädagogische System bringt bei denen keinen Lernerfolg.
Warum nicht?
weil die inneren Ressourcen nicht mobilisiert werden von diesen Tätern. Mhm. Die werden gar nicht mobilisiert. Mhm. Die werden gar nicht in Angriff genommen. Und wird genau wie in der Schule irgendetwas beigebracht, das sollen die jetzt machen, dann müssen sie was erfüllen, dann müssen sie das ausfüllen, dann müssen sie dies machen, dann müssen sie das machen. Und warum bist du gestern nicht da gewesen, warum nicht und so weiter. So läuft das,
das heißt, genauso ab. Die lernen auch die richtigen Antworten auswendig, damit sie, entweder zum richtigen Zeitpunkt oder noch früher entlassen werden. Aber da hat sich im Kopf nichts abgespielt.
Nein, da hat sich im Kopf nichts abgespielt, weil das System des Knastes ist ja auch von den Ministerien gelenkt auf das pädagogische System, das es natürlich auch in Schulen gibt. Mhm. Also wenn die Leute aus dem Knast kommen, dann müssen sie der Gesellschaft in den Rahmen, wie die Gesellschaft sich das vorstellt, denen dienen. Und das ist ja etwas, was ja schon bei den normalen Menschen nicht läuft. Da brauche ich bloß die Arbeitslosenquote anzugucken. Da weiß ich, dass das ganze Prinzip nicht mehr funktioniert. Dann weiß ich auch, dass Bildung Arbeitslosigkeit schafft. Das ist etwas, was nie ausgesprochen wird. Aber das ist tatsächlich so. Unser Bildungssystem produziert diese Arbeitslosigkeit.
Weil das, was ich dort lerne, das kann ich später auf dem freien Markt nicht benutzen.
Nein, ich kenne so viele Doktoren, Ingenieure, die sind arbeitslos. Die sind top drauf, aber die sind arbeitslos. Mhm. Ne, und man muss endlich anfangen, auch darüber zu reden, dass wir ein anderes Bildungssystem brauchen. Also wirklich nicht nur Bildung im Sinne von Schulbildung, sondern allgemein Bildung. Ein ganz anderes Bildungssystem in unserer Kultur, wo wir uns auch reflektieren könnten. Ne? Mhm. Und das kann nur ressourcenoptimiertes und potenzialaktivierendes Involvement sein.
Herr Lenz, lassen Sie uns bei den Gewalttätern bleiben. Sie haben sich und beschäftigen sich über viele Jahre mit Menschen, auch Soldaten, ja, die brutale Dinge anderen angetan haben und letztendlich auch mit sich selber. Mhm. Sie konfrontieren die ja auch und provozieren die auch. Wie sieht diese Arbeit aus? Prügeln Sie sich oder schreien Sie sich an? Wie machen Sie das mit jemandem, von dem Sie genau wissen, der ist Ihnen körperlich dreimal überlegen, der könnte Ihnen die Fresse polieren? Wie arbeiten Sie mit dem, wenn alles an ihm abgeprallt ist bisher? Mhm.
Ich arbeite mit dem hochemotional, hochempathisch. Ich bin dann, wenn ich das mache mit solchen Leuten, bin ich 100% konzentriert nur auf diesen Menschen. Ich achte auf jede Haarsträhne. Ich achte auf, wie die Ohren sich bewegen, wie der Mundwinkel geht. Ich achte einfach auf alles. Ich nehme alles wahr, was dieser Mensch gerade auch von sich gibt und gerade auch sagt und wie er in Kommunikation mit mir tritt und so. Und versuche dann auf der emotionalen Ebene, sein Herz jetzt zu öffnen für das, was jetzt stattfinden wird. Mhm. Und bin dabei im Grunde genommen Mutter, Vater, Pastor, Krankenschwester, Doktor, Arzt, alles in einer Person. Mhm. Also, wenn ich sowas zum Beispiel mache, mache ich das 3 Stunden, danach bin ich auch K.O. Mhm.
Gewalttäter müssen ja ihre Tat vor sich selber rechtfertigen können. Mhm. Ja, also meinetwegen, das Opfer hat sie angegriffen, das wird dann gerne verdreht, vor sich und ihrem Milieu gut auszusehen. Jetzt entziehen sie diesen Gewalttätern ja quasi die Belohnung. Vor was stehen die denn dann?
Also es gibt ja einen Trick dabei. Gut, den sage ich jetzt vor der Kamera. Mhm. Und das ist, man holt sich nur die Alpha-Männchen. Man holt sich nicht die Beta- und Zeta-Männchen, die kleineren Fische holt man sich nicht. Man holt sich die Großen, weil die Großen sind Vorbild für die Kleinen. Und wenn der Große sich ändert, ändert sich der ganze Rattenschwanz der Kleinen mit. Also ändere ich ein Alpha-Männchen, ändere ich 20 oder 15 knackig, sag ich mal. Die ändere ich dadurch. Weil der wird automatisch Tutor meiner Ideen. Ja. Der wird automatisch Mitarbeiter meiner Sachen. Ja. Der wird automatisch Verteidiger des Nichtkampfprinzips. Und wenn der Verteidiger des Nichtkampfprinzips wird, also der Ich-Stärke, dann ändern sich die anderen sofort mit. Mhm.
Das heißt, Sie zeigen einem Täter, dass er nur dann ein neues Leben beginnen kann, wenn er auch keine Option mehr ist für andere Kämpfe.
Ja, ich mache ihm, also ich bin ja auch Kampfkünstler, ich habe sehr viel Kampfkunsterfahrung und ich kämpfe mit denen. Ja. Ich zeige ihnen anhand der Kampfpraxis, dass genau der Zweikampf dich bis hierhin in den Knast gebracht hat. Genau die Haltung zum Zweikampf, die du dein Leben lang hast und die du optimiert hast als Straßenschläger, ist nichts anderes als den Zweikampf als Haltung für alles zu benutzen. Ja. Und der hat dich hierhin gebracht und damit musst du aufhören. Du musst endlich anfangen, dich für dich zu interessieren und nicht für die Außenwelt. Für deine Dinge, die du in dir drin hast, musst du dich interessieren und nicht für die Außenwelt. Wenn du für die Außenwelt dich weiterhin interessierst, wirst du nur weitere Kämpfer annehmen. Mhm. Du musst kooperativ mit dir selbst umgehen. Mhm. Und da gehören noch viele andere Dinge hinzu. Die ich
gibt es Täter, wo Sie merken, die können Sie nicht mehr therapieren, da ist es zu spät?
Ja, die gibt es.
Die sich super verstellen können, da sind wir beim Stichwort Psychopathen, wo Sie merken, dass da haben Sie schon Schwierigkeiten, ist das gespielt, weil das kommt derart an die Realität ran, dass Sie es nicht mehr unterscheiden können?
Also der normale Gewaltstraftäter ist ein Soziopath.
Was ist das?
Ein Psychopath ist was ganz anderes. Ein Soziopath ist jemand, der an die großen Muskeln glaubt, der an die starke Faust glaubt, der an das Gebrülle glaubt. Also ein Gewalttäter, ein Schläger, ein typischer Schläger, wie ihn jetzt jeder vor Augen hat, der fällt alleine dadurch auf, dass er immer, Alter, was willst du hier und so. Diese Sprache hat und sich auch so gibt, der fällt sofort auf. Mhm. Er fällt sofort auf. Ein Psychopath fällt gar nicht auf. Mhm. Ein Psychopath ist jemand, der hochempathisch mit anderen Menschen umgehen kann.
Ja.
Und die Menschen so einlullt und so für sich gewinnt, dass die Menschen glauben, dass das, was sie tun, dass sie das aus sich selbst heraus tun. Aber der Psychopath hat das manipuliert. Mhm.
Das der ist hat das der so große gemacht. Manipulator.
Ja, das ist ein Manipulationskünstler. Mhm. Und der ist still, ja. Der ist unauffällig, der brüllt nicht rum.
Ja.
Macht er nicht.
Aber er ist gewalttätig.
Der ist sehr gewalttätig. Er ist erheblich gewalttätiger als ein normaler Gewaltstraftäter, der irgendjemanden in der Disco zusammenhält, was ja auch schon ziemlich übel ist, weil es ist auch sehr übel. Also
Psychopathen, sind das immer Männer oder gibt es auch Frauen, die Psychopathen sind?
Es gibt auch Frauen, die Psychopathen sind, nur die Ziffer ist halt eben 20 Mal oder ich glaube 10, 20 Mal so klein. Mhm. Aber es gibt auch Psychopathinnen natürlich.
Ja, aber womit hat das zu tun, dass so viele Männer Psychopathen sind?
Der Grund ist ganz einfach. Weil Männer sich nach außen hin orientieren. Männer brauchen Stärke, Männer brauchen ein dickes Portemonnaie. Mhm. Und wenn sie ein dickes Portemonnaie brauchen, brauchen sie ein dickes Auto, sie brauchen ein dickes Haus, sie brauchen eine dicke Außendarstellung, die ganz klar sagt, ich bin der Silberrücken.
Ja.
Und Weibchen, kommt zu mir, ich habe eine Horde, ich kann euch alle beglücken.
Ja.
So, das ist eigentlich das. Ich bin eigentlich der deine Kinder großziehen kann. Mhm. Ich habe genug Geld. So, ich habe genug Lebensressourcen,
ja,
die ich dir anbieten kann. Komm doch zu mir. Mhm. So, das ist das, was wir Männer machen müssen im Grunde. Deswegen sind wir nach außen hin orientiert.
Ja. Ne? Für Psychopathen gibt es ja sehr große Beschäftigungsfelder. Sie könnten in die Politik gehen, im Militär sind sie gut aufgehoben, beim Sicherheitsdienst mit Sicherheit auch. Wie viele der uns Regierenden sind Psychopathen, die dort ein perfektes Milieu haben, wo sie sozial sogar abgesichert angesehen ihre psychopathischen Vorstellungen ausleben können?
Also,
ist George W. Bush ein Psychopath?
Also, George W. Bush ist ganz sicher eine Mischung aus Soziopath und Psychopath. Denn George Bush hat ja nicht die Morde selbst begangen. Ja, der hat ja die Kriege, ist ja nicht hingegangen mit einem Supergewehr und hat den ganzen Irak ausgeräuchert. Das hat er ja nicht selbst gemacht, sondern das haben ja Menschen gemacht, die noch viel, viel schlimmer dran sind als jetzt George Bush. George Bush ist ja nur derjenige, der sagt, ich kann das jetzt machen. Und wenn ich so jemand bin, der das jetzt macht, dann bin ich nicht unbedingt ein Psychopath in einem ganz, ganz festen Sinne, sondern ich bin jemand, der mit absoluter Sicherheit seine Empathie ganz fast auf Null gefahren hat.
Mhm. Ja. Kann ein Psychopath das rauf und runter fahren, mechanisch, oder ist auch ein Opfer, wie er im Kopf angelegt ist? Kann er aufhören, Psychopath zu sein?
Die meisten Psychopathen können nicht aufhören, Täter und Opfer zu sein, ne? Mhm. Weil das auch sehr, sehr viel mit genetischen wie auch mit epigenetischen Manifestationen zu tun hat, die im Grunde genommen Regelmechanismen in Triebstrukturen gebildet haben, die einfach irreversibel so stabil sind, wie sie jetzt stabil sind. Mhm. Jetzt muss ich das ein bisschen kompliziert gesagt haben. Und das ist beim Gewaltstraftäter, beim gewöhnlichen Soziopathen ist das nicht der Fall. Da gibt es noch ganz viele Regelschrauben, die man machen kann, weil die nicht genetisch und epigenetisch in ein Regelsystem hineingebrannt wurden.
Ne? Das ist doch flexibel einigermaßen.
Das ist erheblich flexibler bei denen. Und bei Psychopathen ist das also jetzt... Viele stellen sich dann Hannibal Lecter vor. So, das ist, die sind nicht, also therapierbar würde ich sagen, sind die zu 90% nicht.
Also Psychopathen könnten auch Top-Banker sein, die entscheiden, dieses Land fallen zu lassen mit allem, was dann danach kommt.
Ja, also wenn man sich zum Beispiel mit Psychologen unterhält, die Psychopathen reihenweise therapieren, dann sagen die, bei uns im Knast, da sitzen nur die bekloppten Psychopathen. Mhm. Die dummen Psychopathen.
Ja.
Die intelligenten Psychopathen werden Investmentbanker, die gehen zum CIA oder zum BND.
Ja.
Die gehen ins Militär oder in anderen Bereichen, was man dann hinter dem Thron sitzend so sich vorstellen kann.
Mhm.
Also sind die wahren Drahtzieher oder die wahren Mächtigen, die dann einiges tun.
Die können
auch in die Presse gehen.
Mhm. Dort können sie legal Druck ausüben, agitieren, aggressiv sein lassen, quasi ihre Aggression ausleben. Sie sagen ja, und da sind Sie, glaube ich, relativ allein, dass Gewalt eine Sucht ist.
Ja, Gewalt ist eine Sucht, da bin ich mir ganz sicher. Gewalt ist eine Sucht. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die festgestellt hat, dass sich dass sich spielsüchtige Kinder, dass die in ihrem Gehirn ein Areal befüttern durch ihre Spielsucht, das im Grunde genommen das gleiche Areal ist wie das, was Menschen haben, wenn sie Alkoholiker werden. Mhm. Und es wird also ganz fest etwas verankert, was ich dann immer wieder machen muss. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann fange ich an zu zittern. Mhm.
Und das passiert da im Gehirn, dass wenn ich meine Sucht bediene, dass ich plötzlich ruhig werde? Womit? Was passiert da?
Da wird das Gleiche ausgeschüttet, wie wenn ich jetzt meine Ressourcen optimiere, nämlich Dopamin und Serotonin zum Beispiel. Da werden auch globale Hämmer in den Kopf, da wird der Kopf mit globalen Hämmern getränkt, die im Grunde nichts anderes machen als, jetzt fühle ich mich aber gut, endlich fühle ich mich wohl.
Das ist eine Droge.
Das ist eine Droge, natürlich ist es eine Droge. Also jemand, der wirklich, also Gewalttäter, die ich kenne, die haben in ihrem Leben, sag ich mal, zwischen 100 und 700 Leute umgehauen. Mhm. So. Das heißt, die haben auch etwas, mit Sicherheit etwas verankert, weil jeder weiß heute, da brauchen wir bloß ein ganz normales neurobiologisches Buch aufschlagen, dass unser Gehirn ein nutzungsbedingtes Organ ist. Das heißt, das, was ich mache, das bildet sich im Gehirn als Nervennetz auch irgendwann ab. Mhm. Und wenn ich jetzt 500 Leute abgeknallt habe, also zusammengeschlagen habe in meinem Leben, dann habe ich auch hier ein ziemlich großes Nervennetz, das im Grunde genommen mein ganzes Gehirn vereinnahmt für diese Dinge, die ich dann mache und finde das ganz toll.
Das ist also quasi die Motivation, liegt über allem, was ich tue.
Ja, das liegt über allem, was ich tue, ja.
Das heißt, ich brauche permanent Opfer, damit dieses Zentrum bedient wird?
Ja, genau. Mhm.
Die bekomme ich ja unter anderem, wenn ich Straßenschläger werde, dann wird das illegal oder aber ganz legal, wenn ich meinetwegen zu den Navy Seals gehe, zu einer Spezialeinheit, da darf ich dann legal am Abzug. Da sind wir beim Stichwort Killerspiele. Sobald man über Killerspiele spricht, bekommt man im Netz immer ein enormes Feedback und man wird als alles Mögliche dann auch beschimpft. Killerspiele machen Menschen nicht aggressiv und gewaltbereit, aber Sie sagen, jemand, der auf diesem Gebiet schon eine, sag ich mal, Vordeutung hat, der bekommt durch Killerspiele weitere Impulse, da wird die Tötungshemmung wird da heruntergefahren. Viele wissen nicht, dass Killerspiele ja nicht von Spieleerfindern erfunden wurden, sondern da steckt das Militär dahinter.
Das Militär hat in den 60er Jahren angefangen, solche Spiele zu entwickeln. Da gab es zwar die Computer noch nicht, aber die Entwicklung geht bis in die Zeit der 60er Jahre zurück.
Das waren Militärpsychologen?
Das waren Militärpsychologen, ja. Das waren Militärpsychologen, die also versucht haben, die Tötungshemmung über solche Spiele in das Verhalten von vor allem von Jungs hineinzubrennen.
Also töten muss Spaß machen.
Also töten muss Spaß machen, ist jetzt ein bisschen brutal gesagt, sondern ich würde eher sagen, wenig emotional zu sein, ist gut, ist besser. Und dann selektieren sich automatisch die Tötungshemmungen und es entstehen automatisch durch diese Art und Weise des nutzungsbedingten Spielens im Gehirn automatisch Spuren und automatisch Prozesse, wo ich dann als Mensch diese Sachen natürlich richtig geil finde, aber die Emotionen, die ich dabei eigentlich zu empfinden habe als normaler Mensch, nicht, die werden weiter runtergefahren. Mhm.
Man kennt das von Extremsportarten, da werden Dinge ja auch eingedrillt, weil ob das jetzt ein Spiel ist, ob man etwas in einem Hangar lernt oder später in der Luft als Fallschirmspringer zum Beispiel, dann müssen die Handgriffe sitzen, weil man nicht die Zeit hat, um darüber nachzudenken. Dann müsste das einfach sitzen. Kann man sich das bei Killerspielen ähnlich vorstellen, wenn Soldaten Killerspiele spielen, dass die im Einsatz später nicht denken, huch, das fühlt sich genauso an wie vom Computer, nur ist er jetzt halt echt. Abdrücken, ist das die Idee dahinter?
Das ist die Idee dahinter, ja. Mhm. Das ist die Idee dahinter. Also es gibt ja diese Spiegelneuronen, darauf muss ich kurz zu sprechen kommen. Es gibt ja diese Spiegelneuronen, die im Grunde genommen zeigen, wenn ich jetzt sehe, wie jemand Fahrrad fährt, dann lerne ich, und ich kann nicht Fahrrad fahren, dann lerne ich dadurch, dass ich das sehe, viel schneller, wie man Fahrrad fährt. So, nicht? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, Sie jetzt in einen Apfel beißen und ich habe jetzt Hunger auf dem Apfel, dann entsteht bei mir genau das gleiche Areal, feuert plötzlich, das bei Ihnen feuert, wenn Sie es tatsächlich tun. Mhm. Ne? Und das spielt bei Killerspielen und bei Kampfjet-Piloten oder bei Panzerfahrern eine ganz große Rolle. Das wollte man anpassen, adaptieren. Ja. Da wollte man Regelmechanismen hinein, ganz subtil hineinbauen, die im Grunde genommen genau das machen, was Sie gerade gesagt haben. Nämlich, dass derjenige überhaupt nicht mehr weiß und zu unterscheiden weiß, ob er jetzt gerade spielt oder ob er in einem realen Leben Menschen umbringt.
Mhm. Wenn man sich ständig solchen Spielen aussetzt und wenn man als Soldat die ganze Zeit kämpft, weil das ja der Beruf ist, und wenn eine Gesellschaft ständig Menschen so produziert, wird diese Gesellschaft immer unfähiger für Frieden?
Ja, natürlich wird sie unfähiger für Frieden. Also jetzt kommt mir spontan, leider spontan, das, was der Bundespräsident jetzt vor einer Woche, glaube ich, gesagt hat, vor der Kaserne und so, das kommt mir spontan in den Kopf, weil das großer Mist ist, was er da gesagt hat.
Töten und Sterben gehört dazu?
Töten und Sterben gehören dazu, das hat ja de Maizière gesagt. Ne? Er hat ja, dass sich das deutsche Volk an Gefallene zu gewöhnen habe oder nicht, wie auch immer.
Veteran.
Oh ja, das ist also, er hat die, also wenn man sich heute mit Konfliktlösungen beschäftigt und mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt, ja, das hätte der Bundespräsident Gauck machen müssen, dann hätte er gewusst, dass das überhaupt nicht mal obsolet ist, so eine Maßnahme zu machen, weil wir haben so tolle Möglichkeiten, Konflikte im großen Raum zu lösen. Wir brauchen eigentlich gar keine Armee mehr, die irgendwo hinkommt. Verteidigungsarmee ist ein anderer Aspekt, aber nicht so etwas, was zur Zeit getan wird. Also sie für sowas herzugeben, ist einfach, mir fehlen die Worte.
Sie sagen ja, wer Frieden will, der muss die Institution des Krieges abschaffen. Ja. Der Mensch ist der Mensch kein kriegerisches Wesen? Es gibt ja auch, wer den Frieden will, muss für den Krieg rüsten. Was stimmt denn jetzt?
Also jeder Mensch ist durchaus in der Lage zu unterscheiden, ob jetzt sein Hof und Heim und seine Kinder angegriffen werden, und dann wird er auch zum Gewehr greifen. Ja, das wird jeder Vater, so gut wie jeder Vater und jede Mutter natürlich tun, nicht? Aber eine andere Sache ist es, wenn diese Dinge, die in uns Menschen durchaus drinne sind, der Krieger in uns, der bei uns drin ist, wenn so etwas auf die Ferne hingelenkt wird in einem Land wie Afghanistan, was habe ich da zu suchen? Warum muss ich da mich als Krieger mobilisieren und da Soldat sein und da etwas tun, was überhaupt nichts mit dem Land, mit mir als Deutscher in meinem Land zu tun, das hat nichts mit mir zu tun. Die Freiheit, die verteidige ich nicht am Hindukusch.
Da sehen wir auch schon, dass wir jetzt schon in der großen Politik sind. Also die
Gewalt, ich bin aufgeregt.
Die Gewalt im großen Stil. Ja. Aber ist es so, dass dieses Wirtschaftssystem, diese Art von Kapitalismus, dass das den Konflikt braucht? Können wir gar nicht anders? Müssen wir Kriege anzetteln? Müssen wir, immer wie wir sie nennen wollen, um an Ressourcen zu kommen? Können wir, ist unsere Kommunikation immer nur, dass wir jemanden beherrschen, ihn besiegen, dass wir als Sieger hervorgehen? Ist das praktisch im System immanent, kommen wir nicht raus, brauchen wir ein anderes System? Oder können wir dieses System ändern und das System trotzdem irgendwie beibehalten?
Wir könnten das System beibehalten, wenn wir endlich begreifen, dass wir die Menschen an den Ressourcen optimieren müssten. Dann würden wir auch keine Ingenieure brauchen, den Beifall checken, weil die ein Patent gemacht haben. Dann hat nämlich jeder Mensch die Fähigkeit, 5 Patente in einem Jahr zu schaffen. Das hätte jeder Mensch. Und dann gäbe es aber auch die Autoritäten nicht mehr. So.
Sie schreiben, ein Gewalttäter ist ein Faschist, ist ein Serientäter und sein Style ist, ein Milieu zu manipulieren, also einen Feind zu konstruieren. Ja. Aber das ist doch das, was wir im Moment erleben. Wir erleben ja, wenn wir die Zeitung aufschlagen, ständig, im Moment ist es Syrien, dass ein Feind konstruiert wird. Wir bekommen da auch dann Gräuelmeldungen über mehr oder weniger gelenkte Massenmedien, die uns die Frage stellen, also gar nicht mehr, sondern für oder gegen uns. Du bist natürlich gegen diese Art von Gewalt, die wir darstellen. Wir können sie ja kaum überprüfen. Aber das heißt, wie wir die Gesellschaft im Moment erleben, hat ja kaum einer von uns eine Chance, sich dem zu entziehen. Man wird ja emotionalisiert, man wird ja auf Gewalt gebürstet, weil niemand findet gut, was er dort im Fernsehen sieht. Er muss dazu ja eine Haltung haben. Also komme ich raus aus diesem Kreis, nicht gewalttätig gemacht zu werden?
Ja, aus dem Kreis kommt man nur raus, wenn man diese sogenannten Mainstream-Medien endlich einmal abschaltet. Also ich mache zum Beispiel ganz viel Therapie und ich sage den Leuten, jetzt hast du die Aufgabe, 6 Wochen kein Fernsehen zu gucken, keine Nachrichten zu gucken und so weiter.
Auch kein Internet?
Auch kein Internet, gar nichts. Auch keine SMS, kein Handy, nichts, nur Normaltelefon.
Ja.
Gar nichts so. Und die Leute merken plötzlich, dass sie viel befreiter werden. Dass sie auf einmal eine Freiheit haben, die sie vorher gar nicht so gespürt haben. Weil durch die Medien diese Freiheit so eingeengt wird, weil mit den Medien, die Medien manipulieren den Menschen ja so, dass sie ihm vorschreiben, wie er zu denken hat, was er zu handeln hat, was er zu machen etc. Nicht? Der Mensch wird ja von oben bis unten manipuliert. Das merken die Leute aber erst, wenn sie abschalten. Wenn sie nicht abschalten, merken sie es gar nicht. Dann halten sie mich eher für einen Spinner, der das vielleicht mal sagt. Ne? Aber es ist wirklich so, dass die Medien eine dermaßen große Macht auf uns haben. Und die schüren im Grunde genommen jetzt das, was mit Syrien oder was früher mit Gaddafi und wie sie alle heißen, da gemacht ist, das wird ja geschürt, das wird ja in Szene gesetzt, damit die Menschen das Feindbild annehmen und ihre Aggressivität dahin lenken und sagen, ja, das ist schön, dass wir das machen müssen, wir müssen jetzt dahin und wir müssen jetzt die Leute befreien. Wenn wir uns aber die europäische Geschichte und die europäische Kultur angucken, dann sehen wir, dass Befreiung ganz anders geht. Europa ist befreit worden von Dingen wie Aufklärung zum Beispiel. Oder das Christentum teilweise hat es bewirkt, dass Europa befreit wurde von gewissen früheren großen schlimmen Sachen halt. Ne? Und so, es bedarf also einer Kultur, die fähig ist, so intelligente Menschen herauszubringen wie Kant, Hume oder Locke oder Popper oder Lorenz oder wie sie alle heißen mögen. Und das wäre etwas, was ich sagen würde, dafür müsste sich die Bundesrepublik Deutschland stark machen, in anderen Ländern halt eben den Geist der Aufklärung oder den Geist der eigenen Selbstverantwortung dort hineinzutragen. Das müsste man machen. Mhm.
Aber einen äußeren Feind zu schaffen, ist ein ganz altes Prinzip, um herrschen zu können, weil ein äußerer Feind jagt ja Angst ein. Mhm. Und dann kann der Herrscher sagen, und ich beschütze dich vor diesem äußeren Feind, da musst du aber nur das machen, was ich möchte. Ich möchte ein ganzes Stück zurückgehen. Wenn wir uns die Menschen angucken, die heute in den entsprechenden Institutionen sagen, ob ein Krieg stattfindet oder nicht, da werden wir sehr wenig Frauen sehen. Es werden immer mehr, aber es sind im Moment sehr wenig. Gibt es Studien darüber, wie viele dieser Männer Probleme mit ihrem Vater hatten? Weil worauf ich hinaus will, Sie schreiben in Ihrem Buch einen Satz, den ich sehr interessant fand, dass nämlich das Verhältnis eines Kindes, also vor allem auch eines Sohnes, zu seinem Vater über das Verhältnis Vater zu Mutter hergestellt wird. Das heißt, wie ein Kind zu seinem Vater steht, hängt ganz stark davon ab, wie die Eltern miteinander können. Vielleicht ist es möglich, dass die Familie Bush überhaupt nicht miteinander konnte und deswegen hat der George W. Probleme mit seinem Vater bekommen und lebt das nur aus.
Das ist mit, also großer Sicherheit kann ich es nicht sagen, aber ich vermute da ungefähr das Gleiche. Also wenn mir etwas auffällt bei Gewalttätern, dann ist es die Vaterentbehrung, die permanente Vaterentbehrung. Also die Väter waren halt eben nicht da oder sie waren alkoholisiert oder Schläger oder sowas nicht. Aber ein junger Mann passt sich ja im Grunde, passt sein Männerbild eigentlich immer an seinen Vater an, so ein bisschen. Nicht? Und wenn der nicht da ist, dann fehlt das und dann geht das wieder in die weite Welt hinein. Dann suche ich von außen irgendjemanden, der vielleicht dieses Vaterbild gerade rückt und da passe ich mich an und diese Attribute bekomme ich dann als Mann und finde sie toll.
Also mich durchkämpfen.
Mich durchkämpfen als Mann und so weiter. Nicht? Und wenn ich jetzt einen Vater habe wie George Bush Senior, der ja auch vorher bei der CIA war und Vizepräsident unter Reagan und selber Präsident war, dann brauche ich nicht viel Fantasie, mir vorzustellen, dass der gar nicht da war. Mhm. Dass der mit Sicherheit als Vater nicht anwesend war. Mhm. Sondern wenn er anwesend war, dann war er anwesend als jemand, der jetzt einen gewissen Druck ausgeübt hat und gesagt hat, wir müssen die Familie Bush, hat den und den, das ist das Ethos und das müsst ihr, meine Söhne, jetzt aber auch ein bisschen so haben. Nicht? Ihr müsst auch Gouverneure werden und was weiß ich. Mhm. So irgendwie in diesen Druck. George Bush Junior ist ja auch dem Alkohol mal verfallen gewesen. War ja mal, ist jetzt trockener Alkoholiker und irgend so ein Priester hat ihn da ja rausgeholt und so, durch Gott und so nicht. Und ja.
Wenn eine Gesellschaft Gewalt über viele Generationen legitimieren will, dann braucht sie oft Vordenker, auf die sie sich berufen können, Menschen, die gar nicht gewalttätig sind, sondern die als Intellektuelle gelten. Also da sind wir ganz schnell bei Darwin natürlich auch. Survival of the Fittest, das ist ja etwas, was er in der Natur erkannt haben will. Das hat er niedergeschrieben und das wurde dann auf das Wirtschaftssystem quasi übertragen, nach dem Motto, wenn wir aggressiv sind, dann brauchen wir uns das nicht vorwerfen zu lassen, denn das ist eigentlich nur das, was die Natur macht. Das ist natürlich, das ist gut. Sie sagen, Darwin war unter einem gewissen Druck, als er sein Werk schrieb und das, was er da geschrieben hat, das gilt als überholtes Wissen. Die Natur kämpft gar nicht permanent gegeneinander.
Also das, Darwin kritisiere ich nur in diesem einen Punkt, in den anderen Punkten kritisiere ich ihn nicht. Also ich kritisiere nur in seinem Kampfpostulat, dass also die Selektion Kampf braucht, um höhere und bessere Arten oder auch Systeme in den Arten wie Zähne, Klauen, Ohren, Sinnesorgane zu schärfen, das hervorzubringen. Und ich denke, das ist also wirklich Bullshit. Also das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Aber Darwin hat ein späteres Werk geschrieben, in dem er über die Sexualität, über die sexuelle Auswahl ein Buch geschrieben. Und da hat er seine Kampfthese eigentlich auch fast schon widerrufen. Aber die Wissenschaftler haben sich auf dieses Werk nicht gestürzt, sondern auf sein Hauptwerk und haben den Kampf als oberstes Prinzip genommen. Darwin hat sein Kampfprinzip nicht, also nicht als erster entwickelt, sondern vor ihm hat es ein ganz anderer entwickelt, nämlich Robert Malthus, in die Wirtschaftstheorie hinein. Mhm. Und dieses Prinzip hat Charles Darwin angepasst an sein Evolutionsprinzip. Er hat gesagt, ja, der Kampf der Arten muss es sein. Mhm. Weil es gibt viele Vermutungen, die sagen, er war sehr beeindruckt von dem Artensterben der Dinosaurier und hat gedacht, die haben sich im Kampf gegeneinander irgendwie, sind die ausgestorben. So, ne?
Mhm. Sie sagen, dieser Kampf, dieser Survival of the Fittest, das ist in der Natur nicht wirklich der Fall. Sonst dürfte es im Grunde nur eine Art geben, die alle anderen beherrscht. Mhm. Im Gegenteil, es gibt eine Artenvielfalt. Und Sie sagen, wir kommen auf diesen Planeten auch im Moment und überhaupt nur noch weiter, wenn wir kooperieren. Ist Kooperation denn ein Prinzip, was in der Natur vorherrscht? Ist Regenwald Kooperation oder herrscht da nicht irgendjemand über den anderen?
Regenwald ist Kooperation. Die Selektion tritt ein, sobald Ressourcen sich verändern. Ressourcen, wenn sich ein Lebewesen passt sich ja an Ressourcen an und wenn diese Ressource wegknickt, stirbt vielleicht eine Art aus oder verändert ihre Systeme. Ne?
Ja. Gibt es denn nicht so etwas wie den guten Kampf?
Den guten Kampf? Nein, den gibt es nicht. Ein Kampf braucht immer einen Angreifer und einen Verteidiger. Mhm. Also ein guter Kampf braucht immer diese beiden. Nicht?
Mhm. Und immer braucht einen Verlierer.
Ja, immer ein Reibungsmoment, wo es einen Verlierer dann gibt. Nicht? Und wenn ich den guten Kampf führe, ich selber führe den guten Kampf, mhm. dann kann ich dabei ja nur der Gewinner und gleichzeitig der Verlierer sein. Ja. Hebt sich ja irgendwie auf. Mhm. Also kann das nicht, also den guten Kampf zu führen, das ist ein philosophisches Ammenmärchen in unserer Kultur, das überhaupt nicht stimmt. Wenn man sich in andere Kulturen oder Religionen hineinfindet, findet man ganz andere Schriften und ganz andere Möglichkeiten. Der Kampf hat sich bei uns in unserer westlichen Zivilisation seit über 3000 Jahren fest eingebrannt im Sinne von Eroberungszüge, im Sinne von Bekehrungen, Christentum bekehren und so. Nicht? Und da hat man dann, das war ja das allererste, was drinsteht, ist bei Timotheus, kämpfe den guten Kampf für die gute Sache und kämpfe ihn für Jesus Christus kämpfe die gute Sache. Da kommt das eigentlich her, die Philosophie. Ne? Mhm. Das war der allererste, der gesagt hat, es gibt den guten Kampf. Mhm. Und das hat sich weit, weit ausgetragen in alle Philosophien, in viele Dichtkunst und so weiter. Und ist heute quasi ein Dogma, das keiner mehr hinterfragt und sagt, ich kämpfe den guten Kampf. Jawohl, ich bin ja ein Kampfkünstler und kämpfe die gute Sache und werde jetzt mal irgendwie was machen. Ne?
Aber es ist ja auch so, dass wenn irgendjemand sagt, das ist ein guter Kampf und ich sage, ich mache da nicht mit, dann bin ich ja feige und duck mich weg.
Nein.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, klassisches Beispiel war Jugoslawien, dort nicht reinzugehen, das wäre feige. Ich muss diesen guten Kampf kämpfen, um dort Menschen zu retten. Was sagen Sie solchen Leuten? Wie soll ich denn, kann ich sagen, ich möchte den Kampf vermeiden?
Also den Kampf kann man immer vermeiden in fast allen Momenten. Es gibt Momente, da kann man ihn nicht vermeiden. Also so. Aber jetzt zu Jugoslawienkrieg, da kann ich einfach nur sagen, was kümmert Deutschland Jugoslawien? Wir sollten uns um unsere Nachbarn kümmern, mit denen in Frieden leben und mit denen gute Geschäfte und gute Kooperationen führen. Wir müssen nicht irgendetwas in irgendeinem Land tun, wo kein Deutscher irgendwie eine Beziehung groß zu hat und da irgendwie versuchen, irgendeinen Verteidigungskrieg zu machen. Also das ist ja nichts anderes als, da wird ein Feind durch die Medien präsentiert und dann kommen wir alle in die Kampfstimmung hinein, unsere negative Aggressivität wird wieder hervorgeholt und alle sagen, jawohl, der böse Milosevic, der muss jetzt weg. Mhm. Und keiner steht auf und sagt, hört mal zu, Jungs, ja. Jugoslawien hat so und so viele Einwohner. Die Jugoslawen sollen selber fertig werden mit dem Ganzen. Die wollen das vielleicht gar nicht. Mhm. Die machen das gerade selber klar. Und warum sollen wir uns da einmischen? Also diese Mär von Joschka Fischer, wir müssen da Auschwitz verhindern, das war ja eine der größten Lügen des letzten Jahrhunderts.
Aber solche Sätze und solche Hebel werden ja gerne angewendet, wenn man irgendwo intervenieren möchte. Man kann das jetzt Präventivverschlag nennen, wenn man bösartig ist, oder aber Friedensmission. Aber wie kommt man denn aus der Nummer raus? Man könnte das ja auch als unterlassene Hilfeleistung deuten, wenn man sagt, ihr seht, was gerade in Syrien passiert. Das sehen wir zwar nicht, wir sehen es nur im Fernsehen, wir können es nicht wirklich überprüfen. Aber wenn wir da länger weg sehen, das wäre ja auch unchristlich. Das wäre ja unterlassene Hilfeleistung. Das wäre ja eben nicht Liebe deiner Nächsten, wäre nicht, sich für jemanden einzusetzen. Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Wie können wir das denn überprüfen? Das bringt den Menschen ja auch in eine Bredouille. Er will gut sein, er will nicht gewalttätig sein, aber man sagt ihm, in diesem Fall musst du kämpfen.
Ich würde da sagen, erstmal ist es so, dass die Moslems nicht wollen, dass Christen sich einmischen. Das ist das erste Gebot. Das zweite ist, dass ich durchaus ganz sicher bin, dass die da hinten das wirklich auch mit ihren Verbündeten, die im Orient sehr gut, sehr groß sind, dass sie das hinkriegen würden. Echt? Also da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube eher, dass das, was gemacht wird, ist das, was jetzt auch mit Assad gemacht wird, das ist doch eine Inszenierung, das ist doch gefüttert. Dieser Krieg wird gefüttert, um andere Prozesse vielleicht leichter zu bewerkstelligen. Also auf die Frage nochmal. Wach auf. Hör nicht darauf, was die anderen sagen, sondern hinterfrage mal, warum du jetzt plötzlich in so einer Stimmung gerätst, dass du meinst, du müsstest da hinten jetzt Frauen, Kinder und Männer verteidigen. Mhm. Ja? Hinterfrag das mal.
Mhm. Viele hinterfragen dieses ja nicht. Sie bilden sich dazu gar keine Meinung und sagen dann, ich kenne mich mit Politik nicht aus. Sie schreiben in Ihrem Buch, die höchste Form der Gewalt ist Ignoranz. Mhm. Baut dieses System darauf, dass die meisten mit uns ignorant sind?
Ja, das baut darauf, dass die meisten ignorant sind. Also Ignoranz bedeutet ja, dass ich irgendwo weggucke oder dass ich abgestumpft bin oder dass ich das vielleicht nicht sehe oder jenes nicht sehe und so nicht. Also die Ignoranz ist die höchste Form der Gewalt und das System baut ganz fest darauf, dass wir das alles ignorieren. Deswegen gibt es ja auch die ganzen gewalthaltvollen Filme im Fernsehen. Ja. Es gibt zum Beispiel, da gibt es auch eine Studie darüber, über die Fernsehprogramme, die sind zu 85% gewaltvoll. Und von diesen 85%, nicht, bieten 95% die Gewaltlösung Gewalt. Also wenn Gewalt vorkommt, ne, Konflikte lösen, dann mach mal Gewalt. Nur 5 sind auf kooperative Systeme ausgelegt.
Sie haben auf Fernsehen angespielt, das heißt, da sind wir schon bei den Massenmedien. Das alles würde ja ohne die Massenmedien, die für die Massen bestimmt sind, ja nicht funktionieren. Ich möchte mal John Swinton zitieren, der lange für die New York Times geschrieben hat. Er sagt ja, die Aufgabe des Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören. Wenn man das erkennt, dass man ja in einer Zeitung, bei einem Radio- oder Fernsehsender auch nur das von sich geben kann, was dort dafür sorgt, dass man auch weiter seinen Job behält. Wenn man also sagt, er macht da nicht mehr mit, steigt er aus, dann gerät man ja automatisch ins Fadenkreuz. Können Sie diesen Menschen verdenken, dass die Angst haben, sagen, ich würde ja ganz gerne, aber ich habe eine Familie zu ernähren, ich muss das sagen, was man von mir verlangt, auch wenn ich hinter vorgehaltener Hand was ganz anderes sage?
Ja, ich kann denen das verdenken. Also ich bin ja nicht Richter, ich bin ja nicht Gott, der jetzt sagt, du musst jetzt unbedingt anders werden. Also das geht. Nein, ich kann denen das natürlich, also ich kann denen ihre eigenen Schwächen kann ich denen eingestehen. Und es ist ein Riesendruck. Es ist ja unglaublich schwer und ja. Es braucht unfassbar viel Mut dazu. Wenn man plötzlich sagt, man hat zum Beispiel jetzt, ich als Mann hätte jetzt eine Frau, 3 Kinder, ein Haus, ein Auto oder 2 Autos und so weiter, einen Kredit und so weiter, einen Job, Karriere und so weiter, wo ich jetzt die nächsten 20 Jahre mir vielleicht keine Gedanken machen muss und weiß, ich presche da durch, aber ich muss dem System gehorchen. Ich darf die Dinge, die mir vielleicht selber nicht am Herzen liegen, die darf ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Nicht?
Ich muss bei Gewalt mitmachen.
Ich muss bei dem Gewaltspiel mitmachen. Ich werde im Grunde genommen so ein kleiner Brandstifter, das mache ich jetzt. Ich kann denen das nachsehen, weil ich verzeihen kann. So, nicht? Mhm. Aber ich kann das als Mensch, jetzt rein als Mensch, jetzt sage ich mal nicht als Vater oder Psychologe oder Täter, sondern als Mensch kann ich nur sagen, schäm dich. Schäm dich, dass du nicht versuchst, Mensch zu sein. Mhm. Denn Mensch sein bedeutet, dass du das, was du bist, im anderen zu spiegeln hast. Mhm. Das, was die anderen sind, das bist auch du.
Mhm. Sie sagen ja, das Gewissen ist da sehr eindeutig.
Ja, das Gewissen ist eindeutig. Mhm. Das Gewissen ist doch klar. Das Gewissen sagt mir, ich darf nicht töten. Das ist ja vollkommen logisch. Ich meine, da brauchen wir keinen Philosoph zu fragen. Ich darf bestimmte Dinge nicht tun und ich kann bestimmte Dinge einfach nicht machen. Das geht nicht. Das ist einfach ein No-Go. Mhm. Und das Gewissen sagt mir eigentlich immer, wenn ich abwäge, was soll ich jetzt tun, was soll ich dann tun? Das sagt mir immer, was ich wann und wie zu tun habe.
Mhm. Wir haben sehr viel über den Status quo gesprochen, über die Probleme, die auch aus der Vergangenheit kommen, die wir so gelernt haben über viele Generationen. Lassen Sie über Lösungen sprechen. Sie haben in Ihrem Buch ja auch einen Lösungsansatz. Es geht da um eine Haltung zu einem Problem. Es gibt ein schönes Beispiel. 2 Menschen gehen in einen Kurs und wollen dort eine Diät machen. Der eine muss dort eine Diät machen, der andere freut sich auf die Diät. Das kam von ihm. Es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Können Sie das erklären?
Mhm. Ja, also Erfolg hat sehr viel mit der Haltung zu tun, die man einnimmt, wenn man etwas tut. Mhm. Also wenn ich etwas nur so nebenher mache und ich will das eigentlich gar nicht und so, werde ich darin auch keinen Erfolg haben. Wenn ich aber zum Beispiel eine Haltung habe, die mir sagt, boah, das will ich jetzt unbedingt machen, ne, dann wird diese Haltung alleine schon dafür sorgen, dass ich ein hohes Potenzial an Erfolg hinterher generieren kann, mhm. mit großer Sicherheit.
Mhm. Was hat es bei diesen beiden Menschen für eine Wirkung gehabt, als sie abnehmen wollten?
In so ja, Kurs? Also da gab es, also in meinem Buch beschreibe ich ein Beispiel. Da ist also ein Mensch, der will unbedingt fasten und abnehmen und einer, der wird vom Arzt dorthin geschickt, weil er 100 Kilo zu viel wiegt und der muss jetzt dahin und ansonsten macht das Herz nicht mehr lange mit und der hat überhaupt keine Lust abzunehmen. Und derjenige, der jetzt zum Beispiel die Haltung hatte, ich hab Bock drauf, es ist geil, ich mache das jetzt, boah, klasse. Der hat tatsächlich wirklich viel abgenommen. Nicht? Mhm. Und derjenige, der aber das Gleiche mitgemacht hat, der Dickere, der das Gleiche mitgemacht hat mit der negativen Haltung, oh, ich habe keinen Bock drauf, der hat ganz wenig abgenommen. Also der hat wirklich minimal abgenommen. Mhm. Allein nur durch die Haltung.
Man hat da auch im Blut verschiedene Stresshormone gemessen. Mhm. Ne? Bei dem, der das musste, da waren erhöhte Stresshormone. Mhm. Also das heißt, der Körper sperrt sich regelrecht dagegen.
Und Cortisol ist ein Stressor immer. Und das Cortisol bildet sich dann. Und Cortisol verhindert auch das Wachstum von Nervennetzen, von Synapsen. Mhm. Und auch da verhindert auch das Zusammenschließen von Synapsen, das Andocken.
Um seine Haltung zu ändern, muss ich mir erstmal darüber gewahr werden, welche Haltung ich eigentlich habe. Sie sagen, die Aufmerksamkeit überhaupt ist eine sehr knappe Ressource, denn kaum haben wir mal Zeit, über eine Situation nachzudenken, töten wir das ja sofort ab, indem wir uns vor den Fernseher setzen oder eben Koma-Shopping machen. Ist das auch schon eine Sucht, ständig beschäftigt zu werden?
Das ist eine Verdrängungsstrategie. Eine Verdrängungsstrategie, die uns so vorkommt, als würden wir ein Problem bewältigen. Mhm. Der Psychologe nennt das eine maladaptive Bewältigungsstrategie. Das ist das, was Fernsehkonsum bedeutet. Mhm. Fernsehkonsum lenkt ja von mir selbst ab. Ich muss was tun. Ah, nee, ich tue lieber nichts. Ich gucke dahin, ich gucke in eine Röhre, ich werde quadratisch und so weiter. Nicht? Mhm. Das ist das, was. Der Mensch, also die Medien waschen das Gehirn dermaßen, dass die Leute schon gar nicht mehr wissen, wer sie wirklich sind.
Mhm.
Und diese Ablenkung funktioniert sehr gut, die funktioniert ja bei jedem. Also maladaptive Bewältigungsstrategien sind riesengroß. Die kann man sehr gut fahren in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft produziert sie regelrecht, damit wir stillgehalten werden, damit wir ruhig bleiben.
Das heißt, die Haltung, die wir oft einnehmen, um Stillstand zu produzieren, der aber rüberkommt, als würden wir irgendwas tun. Wir sehen heute kaum noch jemanden in einem Café, der einfach nur guckt. Die meisten sitzen vor irgendeinem Schirm und betätigt sich irgendwie. Sind das Haltungen, die von außen auf uns aufgespielt werden? Das müssen wir jetzt gar nicht merken, weil es eine Art Dauerstrahlung ist.
Das ist eine Daueranpassung, würde ich eher sagen. Also, und die dann zu einer Strahlung wird. Also ich war jetzt neulich, vor einer Woche war ich auf einer Party und neben mir saß ein Jugendlicher an seinem iPad. Der saß da 2 Stunden, hat dann nur mitgespielt, der hat gar nicht gemerkt, was um ihn rumgeht. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt, gar nichts. Ich habe ihn auch nicht angesprochen deswegen so, sondern ich wollte einfach, wollte das einfach mal beobachten. Und diese Menschen, die werden unglaublich, das ist unglaublich, wie viele Leute es davon gibt. Ich sehe Leute mit so einem Kopfhörer durch die Stadt gehen, nicht? Man geht nah an denen vorbei, die sehen einen nicht mehr, die bemerken einen nicht mal mehr. Mhm. Also, dass Menschen herangezogen werden in einem hohen Prozentsatz, die gar nicht mehr merken, was um sie herum passiert, ne? Mhm. Das ist eigentlich ein großes Drama, weil die Pathologie, also die Krankheit, die dadurch entsteht, ist automatisch Cocooning. Also Einigelung in die eigene kleine Welt, die niemals größer werden darf als das, was ich jetzt gerade erlebt habe und niemals offen sein für andere Dinge. Der perfekte Soldat, also Informationssoldat.
Ja, sind diese ganzen, ich nenne sie mal Zivilisationskrankheiten, mit Kopfhörer rumlaufen, bis später irgendwelche merkwürdigen Süchte entwickeln, sind diese Zivilisationskrankheiten alles Krankheiten von diesem Kampfsystem, wo ich mich auch schützen muss, weil ich ja ständig bestehen muss und der Erste sein muss und kaum bin ich raus aus der Nummer, bin ich nicht wirklich raus aus der Nummer, versuche ich mich in meine eigene Welt zurückzuziehen?
Mhm. Ja, die größte Zivilisationskrankheit, die es gibt, das ist eigentlich die Kampfkrankheit schlechthin, nämlich der Kampf gegen sich selbst.
Dass wir ständig, also gegen seine Natur zu handeln?
Gegen seine Natur. Dass wir so aufgezogen werden und so in einer Gesellschaft leben, die uns so macht, dass wir ganz wenig Beziehung zu uns selbst haben. Mhm. Und das ist eigentlich die größte Krankheit, die Menschen heute in der westlichen Zivilisation haben. Und die produziert ganz viele Kollaterale, also ganz viele kleinere Krankheiten, die zu größeren Wucherungen werden und ganz, ganz viele neue Krankheiten designen.
Mhm. Aber dann ist die Fratze der Gewalt ja quasi das Straßenbild da draußen.
Ja, die Fratze, deswegen habe ich auch den Begriff Fratze genommen, weil die Fratze sich...
Die lächelt ja.
Die lächelt, ja, die lächelt und die guckt argwöhnisch und wenn man das Bild der Fratze zeichnen würde, dann würde ich sagen, dann besteht das aus jedem Kopf jedes Einzelnen der 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Mhm. Und daraus müsste man dann ein Gesicht malen, meinetwegen. Mhm. Also wir sind eigentlich Teil dieser Fratze durch die Ignoranz und durch dieses Kampfprinzip, was wir haben, nicht? Dass wir einfach nicht verstehen, dass wir gegen uns gar nicht anzukämpfen brauchen. Wir müssen einfach nur das leben, was in uns ist.
Mhm. Es gibt einen Ausspruch von Karl Valentin, der hat mal geschrieben, heute mache ich mal was ganz Besonderes. Heute besuche ich mich selbst. Wie kann man sich selber besuchen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wer man eigentlich ist? Also wie kommt man zu sich selber, wenn man jetzt feststellt, ich mache eigentlich die ganze Zeit Dinge, da funktioniere ich gut, aber was davon will ich eigentlich selber? Wie besuche ich mich selbst? Kann ich das? Oder brauche ich Hilfe?
Nein, also gut, man braucht die Ideen vielleicht erstmal, weil man nicht weiß, was sagt der denn da jetzt? Besuchen sich selbst? Der besucht sich selbst. Wie will man sich selbst besuchen? Man ist ja nicht 2 Personen. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich mich im Spiegel sehe, hallo Rüdiger, wie geht's dir eigentlich heute? Ah, heute nicht so gut. Nee, das geht mir nicht so gut. Naja gut, Tag wirst du bestehen? Ja, den werde ich schon bestehen, irgendwie kriege ich es hin. So kurze Gespräche mal vom Spiegel, so mittags, abends oder so. Oder ich gehe auf mein Sofa, höre ich meinetwegen auch ein bisschen Musik oder ich meditiere und versuche ganz, ganz tief in mich reinzugehen und Dinge in mir zu erkennen, die ich vielleicht noch gar nicht so gespürt habe. Und das wird weniger, je häufiger man das tut, ne? Also ich kann zum Beispiel, besuche dich selbst, ich kann zum Beispiel meine Adern und Venen im Körper kann ich spüren. Ja. Jetzt zum Beispiel nicht, wo wir miteinander reden, das geht nicht. Aber wenn ich mich hinlege, mich darauf konzentriere und alles fallen lasse, so, dann kann ich das richtig spüren. Ich spüre auch, dass ich wärmer werde. So. Das ist so Besuchen mit sich selbst. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man hat, sich selbst zu besuchen. Ein extremes Beispiel, das ich immer nehme, ist, jeder Mensch hat Sex. Sex hat jeder Mensch. Jeder Mensch praktiziert Sex und jeder Mensch hat Sex. Und wenn ich mit einer Frau schlafe, dann denke ich, ich habe mit einer Frau Sex. Das ist aber ein Trugbild. In Wirklichkeit hat jeder Mensch immer nur, egal was er macht, mit sich selbst Sex. Mit sich selbst hat er Sex. Mhm. Und es ist wunderbar, was für Möglichkeiten daraus entstehen können, wenn man das verstünde.
Ja.
Dann würde man nicht abficken, was man so abficken nennt, ne? Sondern man würde tatsächlich körperlichen, sensiblen, ganz tollen Sex haben. Also der nichts mit Abspritzen und diese ganzen beschissenen Dinge zu tun hat.
Das heißt, man würde mit jemand anders nicht so umgehen, weil man da realisiert, dass man
selbst gemeint ist. Selbst ist man ja dabei. Und man würde mit sich selbst doch nicht so umgehen. Wirklich. Mhm. So würde man mit sich selbst nicht umgehen.
Mhm. Wir leben, was das angeht, in sehr spannenden Zeiten, aber auch in Zeiten, wo uns die Zeit ein bisschen ausgeht. Wie viel Zeit haben wir noch? Und es gibt ein neues, was heißt neu? Es gibt einen neuen Bereich in der Forschung, Neuroethik. Können Sie kurz erklären, was das ist und liegen dort Chancen für den Menschen?
Also die Neuroethik ist etwas, das aus der Neurobiologie, aus der Hirnforschung herausgekommen ist, zusammen mit der Neurophilosophie. Es gibt viele Philosophen, ein ganz bekannter ist natürlich Thomas Metzinger, der halt eben neuroethische Programme richtig schön beschreibt. Also Neuroethik. Wie gehe ich mit meinem Gehirn um? Das ist Neuroethik. Die Frage, sich selbst zu stellen, wie gehe ich eigentlich mit meinem Gehirn um? Die Frage hat sich ja fast noch gar keiner gestellt. Die meisten Leute stellen sich die Frage, wie gehe ich mit meinem Essen um? Also was esse ich, damit ich dick werde und so, nicht? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Aber wie gehe ich eigentlich mit meinem Gehirn um, das ich habe? Gucke ich jeden Tag RTL und gucke ich jeden Tag Gammelschau und ich weiß nicht was? Was gucke ich eigentlich? Was füge ich meinen Sinnesorganen zu? Das ist das, was Neuroethik fragt. Mhm. Und daraus folgt natürlich auch, können wir weiter so schlampig mit unseren Sinnesorganen umgehen?
Dass man uns zu Gewalttätern machen kann, zu Zuschauern machen kann.
Zu ganz phlegmatischen Leuten, die einfach für alles anknipsbar sind, was man denen zuführt, ne? Von außen. Habe ich nicht eine Verantwortung gegenüber meinem Gehirn? Habe ich nicht eine Verantwortung zu meinem Bewusstsein? Sind die Bewusstseinszustände, die ich mir täglich zuführe, ne, sind die gesteuert von irgendetwas? Sind die zufällig oder steuere ich sie selbst? Welche Bewusstseinszustände möchte ich in meinem Leben haben?
Ja.
Ja? Und das ist quasi das, was Neuroethik ausmacht. Und jetzt hat sich die Pharmaindustrie, die hat sich der Neuroethik ja schon mit ihrer Pillenvielfalt, Ritalin ist zum Beispiel auch ein Thema der Neuroethik, aber es gibt auch einen Bereich der Neuroethik, dass man tatsächlich das Gehirn in eine bestimmte Stimulanz bringen kann und bestimmte Dinge dann machen kann, ohne dass derjenige weiß, dass er die tatsächlich gemacht hat, weil man bestimmte Areale ausgrenzt. Ne? Also man kann wunderbar das für die Hölle benutzen, man kann es aber auch für Gott benutzen, also für die Liebe benutzen. Man kann es für die Hölle und für die Liebe benutzen. Die Frage ist nur, wie wir uns dazu entscheiden. Nicht? Und die meisten Menschen werden sich wieder mal für Nichtwissen entscheiden und die Politiker werden wissen, was sie damit anstellen werden. Und die Wirtschaft sowieso. Mhm. In Amerika gibt es schon ganz, ganz viele Unternehmen, die stellen gar nicht mehr ein, ohne dass die so einen Pillencheck machen. Ne? Das machen die nicht mehr, weil die wissen, die sind nicht mehr am Markt. Wenn ich die nicht optimiere mit den Pillen, dann bin ich nicht mehr am Markt. Das fördert natürlich ein unglaubliches Stresspotenzial im Gehirn, ja, diese Pillen. Fördert ein unglaubliches Stresspotenzial im Gehirn, weil es einseitig genutzt wird und nicht global. Und das fördert im Ende auch Burnout und so. Nicht? Mhm. Also es wird, wenn die Wirtschaft ist und die Pharmazie sich zusammenschließen, wird das ein Schuss nach hinten gehen, der ganz viele Krankheiten produziert.
Mhm. Herr Lenz, Sie haben das Buch geschrieben, Die Fratze der Gewalt. Wir haben über Gewalt gesprochen. In den unterschiedlichsten Facetten sind letztendlich auch bei der Philosophie gelandet. Würden Sie sagen, dass die meisten von uns fremdbestimmt sind und diese Form der Gewalt, also der Anfang, dass man über unsere Köpfe herrscht, was wir überhaupt gar nicht mehr denken können, also auch gar keine Alternativen denken können, dass wir uns darüber klar werden müssen, dass es da losgeht?
Ja, das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Genau da geht es los. Es geht bei mir los. Wie nehme ich mich selbst wahr? Was möchte ich gerne tun? Mit wem möchte ich mich gerne treffen? Was möchte ich in meinem Leben? Welchen Garten? Ja, mein Leben ist ein Garten. Und wie soll der Garten bepflanzt werden? Da bin ich doch selber der Schöpfer und selber derjenige, der das einpflanzt. Das kann mir keiner sagen, das kann er nicht. Das kann jeder Mensch. Nur zurzeit sind ganz viele Menschen verankert mit diesem System, in dem sie leben und wollen nicht Abschied nehmen davon. Sie sind zwar aufgeklärt ohne Ende, aber sie wollen einfach nicht den Schritt tun, zu sagen, nee, ich kappe jetzt alles und werde jetzt anders, weil ich will den Frieden haben und dafür etwas zu tun.
Aber dass das so ist, hat ja auch damit zu tun, dass die meisten von uns gar nicht gelernt haben, was sie eigentlich selber wollen. Das ist ja wahnsinnig schwierig, was willst du denn machen? Das wissen ja viele gar nicht. Mhm. Viele Lehrer wissen es auch nicht und sollen den Kindern dann beibringen, wo es lang geht. Mhm. Was raten Sie den Menschen, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich stehe orientierungslos da, sollen erstmal stehen bleiben und warten, was passiert? Passiert dann irgendwas innen? Oder?
Ich hab ja Klienten bei mir, die auch zu mir kommen, weil sie eine Änderung wollen, aber wirklich nicht wissen, was. überhaupt nicht wissen was. Und dann probiert man mit solchen Menschen probiert man unglaublich viel aus und fängt auch erstmal in der Familie an mit Kindern und so, mit dem Ehemann oder der Ehefrau und so, dass man da neue Horizonte nimmt. Ich binde dann auch die Männer, also die Ehemänner meistens ein oder die Ehefrauen, je nachdem, wer zu mir kommt, und dass das gemeinsam geschaffen wird. Das ist erstmal ein sehr mühseliger und langer Prozess. Also die brauchen wirklich ein halbes Jahr, bis die merken, jetzt fühle ich mich endlich wohl und jetzt beginne ich und jetzt weiß ich auch, was ich will.
Denn das heißt, Sie nehmen den Leuten ein aufgezwungenes Korsett weg und die müssen die Möglichkeit bekommen, ein eigenes Korsett zu errichten, weil ein Korsett braucht man ja. Man braucht ja einen inneren Halt, den braucht man. Herr Lenz, ich möchte mit einem Satz enden, der auch der letzte Satz in Ihrem Buch ist, da zitieren Sie ja Sartre. Der hat ja geschrieben, wer die Menschen lieben will, muss sehr stark hassen, was sie unterdrückt, nicht wer sie unterdrückt. Also es geht nicht um Personen, sondern um Zustände. Wer unterdrückt Sie?
Wer mich unterdrückt? Das ist eine gute Frage. Also ich bin sicherlich auch nicht ohne Fehl und Tadel. Und ich glaube, dass ich mich von den Unterdrückungen, die ich hatte in meinem Leben, dass ich mich von denen befreit habe, dass ich 23 Jahre alt war. Aber ich kann den Moment, den weiß ich noch genau, und ich weiß auch, der Film läuft in meinem Kopf jetzt ab. Ich habe mich von meinem Vater befreit, weil mein Vater ein Arschloch war. Als Vater war ein Arschloch. Und von ihm habe ich mich befreit. Hätte ich mich von ihm nicht befreit, selbst befreit, nicht? Dann durch Verzeihen. Das ist die einzige Möglichkeit, die einem offen bleibt, wenn man selbst auch gröbere Gewalt erfahren hat als Kind. Und ich habe mich von ihm halt verabschiedet als böser Mensch. So, nicht? Also das ist die einzige Möglichkeit, die man hat. Etwas zu machen, wo man sich von den negativen Dingen, die einen umhüllt haben, die einen dirigiert haben, die einen so fest im Griff haben, dass man ins Elend rast. Diesen Mut muss man aber auch haben und die Kenntnis muss man auch haben, zu sagen, ich weiß genau, was das ist, wer das ist, wie das ist und womit das zu tun hat. Ich habe eine Woche lang dafür gebraucht. Ich habe eine Woche vor einem Stuhl heulend, schluchzend, jammernd, schreiend gesessen und ihn angeklagt und ihn verziehen, angeklagt, verziehen und alles Mögliche gesagt, alles Mögliche. Und seitdem war das, bis heute ist das weg. Ich habe meinem Vater verziehen und für mich ist mein Vater jetzt ein ganz normaler Mensch, nichts Böses, nichts Gutes, neutral.
Vielen Dank, das war Rüdiger Lenz bei einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Kampfsportathlet, Täter- und Opfertherapeut und der Autor des Buches Die Fratze der Gewalt. Wir sagen danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
KenFM.de